ARD. Talk mit Tees.
Ich sehe so viele Frauen, die oft Schwierigkeiten damit haben, nicht gemocht zu werden. Also die wollen gemocht werden. Ich gehöre auch dazu. Ich sag's dir, ich bin, glaube ich, zu spießig für meine Eltern. Ich wüsste gar nicht, ob sie mit mir befreundet wären, wenn wir gleich alt gewesen wären. Sarah und ich, wir haben uns immer als ein Stück gesehen. Also wir waren zwei Seiten einer Medaille. Und eine Seite ist dann gestorben. Und wenn dann die Leute gesagt haben, ach, die Ronja, die ist so ein Sonnenschein und die ist immer so glücklich und so hat so viel Lebensfreude. Und in Wahrheit habe ich gezweifelt, wie ich durch die Woche komme. Unser Körper, der muss oft so viel aushalten. Und ich finde, es werden oft so viele Stellvertreterkriege auf unseren Körper ausgeführt, auch von uns selbst. Diese Unzufriedenheit, diese Selbstkritik. Und das macht mich sehr traurig. Ich habe durch Sarahs kurzes Leben gemerkt, was für ein Geschenk diese Zeit hier ist und was für ein Geschenk es ist, wenn man alt und runzlig werden darf.
Hallo, mein Name ist Christian Thees und ich habe das große Glück, mir all die Menschen einladen zu dürfen, die besonders interessant sind. In dieser Folge spreche ich mit Schauspielerin Ronja Forcher, die kennt ihr als Lilli Gruber aus der ZDF-Serie Der Bergdoktor. Ronja steht auf der Bühne und vor der Kamera, seit sie 5 Jahre alt ist. Sie ist nebenbei Sängerin und jetzt auch Autorin, denn sie hat 2025 ein Buch geschrieben über eine ganz besondere Freundschaft, die sie mehr geprägt hat als alles andere im Leben. Es geht in diesem Buch um ihre Freundin Sarah, die mit einem Gendefekt zur Welt kam und sehr früh gestorben ist. In diesem Podcast erzählt Ronja, wie sie der Verlust traumatisiert hat und auch aus der Bahn warf und wie sie wieder lernte, in sich zu ruhen und glücklich zu werden. Ronja wohnt überwiegend in Potsdam, wenn sie nicht in Tirol den Bergdoktor dreht. Und ich selber liebe ja den Bergdoktor. Und es war sehr interessant, auch darüber zu sprechen, wie sie mit dieser Rolle, die sie seit knapp 18, 19 Jahren spielt, auch erwachsen geworden ist. Einmal in der Filmrolle und parallel dazu im echten Leben. In beidem ist aus einem schüchternen Mädchen eine selbstbewusste Frau geworden. Und beide Rollen haben sich auch gegenseitig beeinflusst. Sehr spannend. Ronja strahlt sehr viel Positives aus. Sie ist ein wahnsinnig angenehmer Mensch, die durch das Erlebte einen tollen Blick auf das Leben hat und viele wichtige und richtige Dinge sagt. Das verdankt sie auch all dem, was sie durchgemacht hat. Und da waren auch ein paar sehr dunkle Jahre dabei, was die KollegInnen am Set nicht wussten. Wie sich das angefühlt hat, auch das erzählt sie in diesem Podcast. Und bei allen Tiefen hat sie sich aber auch das Kindliche bewahrt, so auch die Begeisterung für die Maus aus der Sendung mit der Maus, die als große Figur im Foyer des ARD-Hauptstadtstudios steht. Da haben wir uns getroffen. Das hat sie direkt begeistert und wir haben im Anschluss noch eine kleine Fotosession mit der Maus gemacht. Es ist ein sehr schönes Gespräch über Freundschaft, das Menschsein und Ronja sagt einige sehr kluge Dinge über unser Verhältnis zu unserem eigenen Körper. Viel Spaß mit Ronja Forcher.
Ein Podcast von SWR 3.
Guten Tag.
Hallo, Christian.
Oder Servus, ich freue mich.
Servus, wir freuen uns.
Ja.
Ich freue mich,
das ist jetzt bayerisch oder österreichisch.
Das ist im Ohr des Betrachters oder des Zuhörers vielleicht.
Hast du dir dein Österreichisch schon versaut?
Ja, leider. Ich bin ja wie so ein kleiner Schwamm. Immer da, wo ich bin, so rede ich dann. Jetzt bemühe ich mich gerade in Tirolerisch zu reden, so wie ich das kann. Als Innsbruckerin habe ich eh nicht so einen starken Dialekt.
Richtig, stimmt.
Aber wenn ich in Deutschland unterwegs bin und ich lebe jetzt schon seit einigen Jahren in Deutschland, dann fliegt mein Dialekt zum Fenster raus.
Und hast du auch schon mal in Hamburg gedreht? Färbt das auch ab?
No. Nein.
No.
Moin, moin. Das ist das Einzige, was ich kann.
Das
moin, moin.
Immer. So, Ronja, natürlich bekannt als Lilli Gruber aus der Fernsehserie Der Bergdoktor. Du stehst auf der Bühne, seit du 5 Jahre alt bist und hast jetzt auch ein Buch geschrieben. Das heißt, für immer an meiner Seite eine besondere Freundschaft und der Weg zu mir selbst. Es geht um deine Freundin Sarah, deine Langjährige, die mit einem Gendefekt zur Welt kam und sehr früh gestorben ist. Schön, dass du da bist.
Dankeschön. Ich habe mir schon eingestimmt auf dich.
Und
ich habe schon eine Folge gehört jetzt in der S-Bahn nach Berlin mit Dr. Jell Adler.
Ah, Jell Adler.
Und ich weiß alles. Und dann habe ich gleich zum Christian gesagt, Christian, ich brauche einen riesen Bottich Wasser, weil ich habe gelernt in eurer Folge, man darf nicht durstig sein. Dann ist es schon zu spät.
Ja, ja, das hatte ich in der Zwischenzeit schon wieder vergessen.
Ja,
und als du mir das gerade gesagt hast, habe ich
gedacht,
das
ist mein Reminder.
Oh Gott, sie hat recht. Ich muss viel früher immer anfangen zu trinken. Ja. Ich habe neulich mit einem Wasserexperten gesprochen. Also der ist Wassersommelier. Also der kennt sich aus mit den ganzen verschiedenen Geschmäckern von Wasser.
Ja.
Was für manche einfach nur Wasser ist.
Oh nein, nein. Da bin ich auch, ich bin auf seiner Seite. Egal, was du jetzt erzählst.
Na, ich will gar nichts erzählen.
Ich sag dir was. In Tirol bei uns, bei meiner Großmutti am Berg, gibt es das beste Wasser. Und kein Wasser schmeckt so gut wie da. Und es ist so. Wasser schmeckt unterschiedlich.
Wenn ich das gewusst hätte, ich hätte dich gebeten, auf Knien mir ein bisschen Wasser mitzubringen.
Die hat eine eigene Quelle.
Aus der Quelle. Mhm. Wer hat eine eigene Quelle?
Die Großmutter hat eine eigene Quelle im Wald. Ja, eben. Es ist wirklich. Und sie heißt noch dazu Heidi. Es ist so romantisch, wie es klingt.
Muss das Wasser abgesegnet werden?
Wenn man segnet sie dann.
Entnimmt?
Nee,
aus der Quelle? Nein, solange man es nicht verkauft, wahrscheinlich nicht.
Nee, weil das gehört ihr. Also das gehört ihr, irgendwie hat sie mal gekauft mit ihrem Mann und da kommt auch dann das Wasser zum Kochen und deswegen schmeckt auch ihr Essen so gut, glaube ich.
Ich finde das immer so absurd, wenn Menschen eine eigene Quelle besitzen.
Absurd, oder?
Theoretisch könnte sie die in Flaschen abfüllen und verkaufen.
Allerdings. Wobei das ist, kommt immer nur so kleines Bachele raus.
Ah, okay.
Also es ist nicht für den kommerziellen Gebrauch, es ist nur für die Familie. Aber ich habe immer das Gefühl, das Wasser heilt. Naja, jetzt haben wir es immer abgedriftet. I'm sorry.
Ich habe dich unterbrochen.
Es
kann wirklich sein, dass das Wasser heilt.
Ja.
Auf jeden Fall, er hat mir erzählt, dass Pat Eckert, der ist Wassersommelier, international zertifizierter Wassersommelier, dass er morgens als allererstes immer ein Glas Wasser trinkt. Das ist nicht überraschend, aber er sagt, wenn er das nicht macht, dann fällt es ihm deutlich schwerer, den ganzen Tag über die nötigen 2 Liter zu trinken. Er weiß nicht warum. Er sagt, es lässt sich auch nicht wirklich erklären, aber es beginnt mit diesem ersten Glas. Wenn er das vergisst, fällt es ihm schwerer. Fand ich interessant.
Interessant, ja.
Denn 2 Liter manchmal so zusammenzubekommen. Ich finde es schon.
Aber zum Glück, zu unserem Glück oder zu meinem Glück, zählt ja Kaffee mit dazu. Habe ich auch gelernt.
Ja, ist richtig.
Ohne Zucker und Milch vielleicht, aber das ist auch, schreibe ich mit auf die Rechnung, auf meine interne Rechnung.
Und der ist ja auch nicht mehr ungesund, der Kaffee. Jetzt ist er ja plötzlich sogar gesund.
Ja, zum Glück, ey. Also es gibt doch noch gute Nachrichten da draußen.
Lilly ist da.
Ja.
Ich finde, ich amüsiere mich immer, wenn dein Fernsehgroßvater Lilly.
Lilly.
Lilly. Der hat immer der Rolf hat immer diese tiefe Stimme.
Ja.
Na, Lilly.
Ja.
Na, Lilly.
Der hat's drauf. Das ist mein emotionaler Support-Bass, diese Stimme.
Wirklich?
Das sage ich jetzt nur so. Also ich liebe den Wolfram.
Du meinst in der Rolle? Ist er dein emotionaler Support-Bass?
Bass, genau. Also in der Rolle und aber auch privat. Also wir zwei, wir haben uns echt lieber auf den ersten Blick gefunden. Opa und Enkelin hat einfach gematcht.
Es gibt aber auch Typen im Bergdoktor. Einmal der Rolf, der ist wirklich so ein Urgestein, Schauspieler, dem man auch so ein Granteln zutrauen kann. Er ist jetzt wahrscheinlich kein Wiener, aber der könnte Granteln. Genauso wie damals der Vater von der Anne.
Ja, das stimmt.
Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Auf jeden Fall, der Vater von Anne, der war ja auch so einer. Weißt du, so ein
Martin in echt?
Ja, der fällt mir aber auch gleich ein.
Ja.
Ja, ist egal.
Jetzt sind wir schon so weit. Schau, wir haben zu wenig Wasser getrunken. Vergesslich.
Trink ganz schnell. Gut, die Frage ist natürlich überhaupt, wie viel Mohnblumen, Fliegenpilz, Drachen, Skelettenergie hast du denn heute überhaupt?
Heute habe ich relativ viel, weil ich dir gegenüber sitze. Du hast, glaube ich, auch viel von dieser Energie. Zumindest wirkt so und das ist was ganz Positives.
Ja.
Mal so. Aber ich freue mich immer sehr, wenn ich mit jemandem über diese Geschichte reden darf.
Ja, es ist ein Wort, das woher kommt. Also ich habe es gelesen in deinem Buch, aber Mohnblumen, Fliegenpilz, Drachenskelett, Energie.
Ja, diese Energie hat mich oft begleitet als Kind, weil ich das große Glück hatte, dass ich erstens Eltern hatte, die mich sehr so gelassen haben, wie ich bin und auch eine beste Freundin, die ganz mutig war und ihren Mut so ein bisschen auf mich auch übertragen hat. Und zu Fasching, da haben sich alle Kinder immer verkleidet im Kindergarten und in der Schule und die anderen Mädels waren dann die Prinzessinnen und die, was gibt's noch, die Elfen und die Feen. Nichts gegen das einzuwenden, aber ich war das halt nie. Ich war dann lieber ein Fliegenpilz oder ein Drache oder ein Skelett unter anderem.
Ah, ja. Es war gar nicht alles auf einmal. Es war eine Ansammlung von verschiedenen Kostümen.
Genau. Ein Sammelsurium, dann, das ist so runtergekocht, dann die Energie, die übrig bleibt.
Cool. Das Schöne ist ja, dass du so schön über deine Eltern sprichst und sogar so weit gehst, dass sie dich faszinieren. Zumindest deine Mutter, hast du gesagt, geschrieben an einer Stelle, sie fasziniert dich, weil sie auch, glaube ich, beide relativ unkonventionell waren. Hippies at heart, Eltern.
Ja, auf jeden Fall.
Hast du sie genannt. Was war so typisch für deine Mutter, die sich auch nicht darum scherte, was andere dachten? Ne?
Ja, also meine Mama war die, heutzutage ist es ja irgendwie schon üblicher, aber sogar in ihrer Generation war das unüblich, dass sie, die war die Hauptverdienerin der Familie. Mein Papa hat dann den Haushalt gemacht, hat sich um die Kinder gekümmert, hat auch gearbeitet, aber reduzierter. Und ja, meine Mama ist einfach eine sehr starke Frau und für mich so interessant, weil ich bin so ein ganzer Gespürige, so wie sie das auch mal zu mir sagt. Ich bin sehr sensibel, ein bisschen zu sensibel manchmal für mein eigenes Wohl. Und die Mama schafft sich nicht darum zu kümmern, was andere denken. Und das finde ich toll. Und die ist auch manchmal richtig unsympathisch. Und das meine ich aber im Guten. Weil ich sehe so viele Frauen, die oft Schwierigkeiten damit haben, nicht gemocht zu werden. Also die wollen gemocht werden. Ich gehöre auch dazu. Man will immer gefallen und man bloß nicht Nein sagen und nicht auf die Füße treten. Und meine Mama ist genau das Gegenteil. Ja, und ich hoffe, in meiner zweiten Lebenshälfte kommt vielleicht diese Energie auch noch so ein bisschen zu mir.
Was ist so eine typische Situation, also in der sich das bei deiner Mutter zeigt?
Oh Gott, einmal waren wir, das war jetzt keine Sternstunde von der Mama, aber da musste ich im Auto schon warten, unten, und sie war noch oben in ihrem Büro. Und das Auto hatte kein Parkbeckel mehr.
Also der Parkzettel. Sie ist Bühnenbildnerin, ne?
Gewesen, sie war Bühnenbildnerin. Und jetzt ist sie ist Gründerin, Inhaberin und Geschäftsführerin von einer Filmservice-Produktionsfirma.
Okay, also du oben im Büro?
Genau, die Mama oben im Büro, also ich oben im Auto. Oben im Büro. Dann sehe ich schon im Rückspiegel, wie so eine Frau kommt, die Parktickets kontrolliert. Ich weiß, unser Parkticket ist abgelaufen. Und dann fange ich schon an schwitzen und ich weiß, die Mama kommt gleich. Da war ich irgendwie so 17 oder 18. Und dann, war eben dieses Ticket abgelaufen und diese Frau kommt und fängt halt an, einen Strafzettel zu schreiben. Und ich versuche irgendwie mit großen Kloß im Hals zu erzählen, ja, meine Mama kommt gleich. Ich habe mich gefühlt wie mit 5 an der Kasse, wenn die Mama noch schnell was holt und du bist aber schon dran. Und dann kommt meine Mama daher und ich sage mal so relativ rüde und direkt sagt sie halt, dass sie jetzt eher schon da ist und dass diese Frau ja keinen Strafzettel mehr schreiben muss. Und ganz so würde ich es vielleicht nicht machen, so People-Skill-mäßig, aber so ganz ein bisschen was von diesem Vibe hätte ich auch gerne in meinem Alltag.
Was hast du dir abgucken können bisher schon? Die Frage ist, kann man sich überhaupt etwas abgucken oder passiert so etwas? So viele Menschen wollen nicht werden wie ihre Eltern und stellen am Ende fest, ich bin genauso wie meine Mutter, ich bin genauso wie mein Vater.
Ja ich glaube, dass Kinder relativ gut das nachahmen, was sie sehen. Weil viele Eltern reden dann vielleicht viel oder haben eine Meinung und tun aber selbst das Gegenteilige und wundern sich dann aber, warum die Kinder irgendwie auch vielleicht nicht so viel lesen, wie sie gerne hätten, sondern viel am Handy sind, wenn die Eltern auch immer viel am Handy sind. Ich rede jetzt so gescheit, ich habe noch selber noch keine Kinder, aber ich glaube, ich bin sehr wie meine Eltern, habe aber auch mittlerweile den Punkt erreicht, wo ich das sehr gut reflektieren kann und wo ich jetzt merke, huch, jetzt bin ich genauso stur wie der Papa oder jetzt bin ich genauso ungeduldig wie die Mama und kann dann auch lächeln drüber, weil ich liebe meine Eltern. Ich ist ja auch irgendwie lustig und cool, so zu sein wie sie.
Hippies at heart.
Ja, hippies at heart.
Bist du auch hippie at heart?
Nein,
schon?
Ich bin viel zu spießig. Ich sag's dir, ich bin, glaube ich, zu spießig für meine Eltern. Ich wüsste gar nicht, ob sie mit mir befreundet wären, wenn wir gleich alt gewesen wären, weil meine Eltern sind ein bisschen freier und mutiger in so gewissen Sachen und ich bin da ganz, ganz spießig und ganz langweilig.
Jetzt wird's interessant. In gewissen Sachen? Wie zum Beispiel?
Wie zum Beispiel, dass ihre Partys legendär waren. Und ich sag dir wirklich legendär, da kann ich jetzt nicht alles hier in diesem Podcast erzählen. Und ich bin aber so ganz brave und bin irgendwie lieber mit meinen Freunden in der Bar und spiel Karten, anstatt so bei so ganz krassen Partys dabei zu sein. Aber gut, vielleicht kommt sie noch, wie gesagt, in meiner zweiten Lebenshälfte.
Gut, eine krasse Partyzeit hast du auch schon gehabt.
Ja.
Darüber werden wir bestimmt gleich auch noch sprechen. Erinnerst du dich noch an den Moment, als dein Vater dich zum Bergdoktor-Casting gefahren hat.
Mhm.
Weißt du das noch genau?
Ich weiß
es ja, wie lange
genau.
Ist es her? 18 Jahre oder was? 19 Jahre schon?
19 Jahre ist es her, ja. Und ich weiß es wirklich noch genau. Da war ich 9 Jahre alt. Und wenn du ein Casting bekommst, dann hast du immer so eine kleine Rollenbeschreibung, wie sie sich deine Rolle vorstellen. Und da war eben Lilli Gruber, 10 Jahre alt, Tiroler Mädchen auf dem Bauernhof. Und dann habe ich mir meine 2 Zöpfe geflochten und eine karierte Weste angezogen, weil ich gedacht habe, gut, jetzt tue ich mal so, als wäre ich Bäuerin, in meinem kleinen städtischen Denken. Und dann fahre ich da nach München in diesen Hinterhof, in dieses Studio und dann sitzen da lauter Mädels mit Zöpfen und karierter Weste.
Mhm.
Und ich habe mir gedacht, so, ciao, ich kann gleich wieder umdrehen, ich habe sowieso keine Chance. Ja, und 19 Jahre später darf ich jetzt hier bei dir sitzen.
Wolltest du die Rolle? Unbedingt damals. Also du stehst ja auf der Bühne, seit du 5 bist. Da hast du in Innsbruck schon Theater gespielt.
Mhm.
Also du hast ja, hast du Filme auch schon vorher gemacht? Ja.
Ich habe viel davor schon gedreht.
Sogar das.
Mit 5 Jahren habe ich angefangen zu drehen und nimmer aufgehört. Und auf deine Frage zu antworten, ich wollte es nicht unbedingt, weil ich nie ein Mensch war, der unbedingt Sachen will. Also ich lasse es schon damals irgendwie auf mich zukommen.
Mhm.
Ich habe es cool gefunden. Ich mag immer diese Herausforderungen. Ich mag es mir, neue Sachen irgendwie, ja, mich neuen Sachen zu stellen und Sachen auszuprobieren. Aber ich bin niemand, war ich nie und werde ich auch nie sein, der sagt, ach, ich muss unbedingt Schauspielerin sein oder ich muss unbedingt in dem Beruf arbeiten und ich will. Das irgendwie habe ich nicht so in mir.
Hattest du das Gefühl ein bisschen, okay, jetzt gehe ich rückwärts wieder raus, das brauche ich nicht?
Ich hatte vor allem das Gefühl, ja gut, warum genau ich? Warum sollte genau ich dann die Rolle bekommen? Naja, und dann war eben diese schöne Castingszene mit dem Hans zusammen. Diese
ja.
Szene auf Lillis Baum, die auch in der ersten Folge, in der ersten Staffel ist. Das war unsere Castingszene.
Ah,
ja.
Das heißt, du bist auf dem Baum, schlecht
ja,
gelaunt oder was? Und
genau,
er versucht dich runterzuholen, weil du...
Ja, also er kommt und ich frage, bist du der Onkel Martin? Und da ist in dem im Film die Woche davor die Mama von der Lilli gestorben. Und somit beginnt das Ganze ja mit der Beerdigung.
Genau.
Das war die erste Szene und das war auch diese erste Castingszene oder meine Castingszene. Ja.
Krass, dass Sie die allererste Szene nehmen.
Mhm.
Interessant.
Ja.
Ja, der Bergdoktor war damals aus den USA gekommen,
genau.
Wo er Hirnchirurg war
ja.
Und kam jetzt nur zur Beerdigung. Und ja, und später, das können wir verraten, ein paar Staffeln später stellt sich dann heraus, er ist möglicherweise dein Vater. Er ist
ja,
einer
genau.
Von 2 Vätern.
Ja, genau. Er ist mein Vater.
Das wird dann klar. Alle haben dich ja über all diese Jahre, seitdem du 9 Jahre alt bist, beobachten können, wie du aufwächst. Ja, also man kann das ja wunderbar verfolgen. Nahtloser geht es eigentlich nur noch in der Lindenstraße.
Ja, genau.
Wo man wirklich immer, da gibt es ja
das
auch...
Das ist Familiensaga. Leute sterben, Leute werden geboren. Wir sind auch langsam soweit. Ich sag's dir.
Ja. Und ja, alle Leute haben also ständig auf dich geschaut. Du hast aber auch geschrieben an einer Stelle, alle haben dich gesehen, all die Jahre, mit deiner ganzen Entwicklung. Aber keiner hat dich gesehen, wirklich.
Mhm.
Ja, also die Person, die eigentlich dahinter steckt. Wann ist dir das zum allerersten Mal klar geworden?
Vor allem, also ich glaube, es gab nie diesen einen Moment, aber man merkt es natürlich immer, wenn Leute, wie soll ich das jetzt sagen, in der Reaktion auf einen oder wenn sie dann mich beschreiben mit irgendwelchen Worten und ich denke mir, da finde ich mich jetzt gar nicht wieder. Also lustig, dass du jetzt das von mir denkst, weil so ist es ja gar nicht in echt. Und das ist, glaube ich, nicht nur in meinem Fall, nicht nur in unserem Beruf, sondern überhaupt so in unserer sehr schnellen Welt, dass oft Menschen nicht den Menschen an sich sehen, sondern nur die Idee des Menschen, dass sie von ihm haben. So. Oder vielleicht auch vorgefertigte Denkmuster, vielleicht unter Anführungsstrichen Vorurteile dem Menschen gegenüber. Und ja, man steckt sich natürlich gegenseitig irgendwo in Schubladen. Ich glaube, das gehört auch dazu. Es wäre auch zu viel verlangt, jedes Mal einen psychologischen Deep Dive
Klar.
zu machen in jede Begegnung. Aber ich habe schon gemerkt, ich fühle mich da so ein bisschen, oder es gab Jahre, da habe ich mich sehr ausgeliefert gefühlt, weil ich gemerkt habe, oh, hoppala, irgendwie haben die Menschen jetzt dieses Bild von mir, und aber wirklich um mich geht es da irgendwie gar nicht.
Wo hast du dich am meisten unterschieden? Von der Rolle?
Mhm.
Du wurdest ja mit der Rolle identifiziert.
Mhm.
Und da ihr beide gleich alt groß
ja,
geworden
ja.
seid, ihr seid ja zusammen aufgewachsen, durch das Teenageralter gegangen, aber eben 2 verschiedene Personen.
Mhm.
Wo gab es mal dieses eigentlich Fehlurteil, dass das ja eigentlich wirklich nicht die Lilli ist, die die Leute da gerade in dir, auch der Ronja, sehen, sondern dass die Ronja eigentlich ganz anders ist. Was war so der größte Gap?
Oh Gott, ja, das ist eine sehr spannende Frage. Also ich denke, die Lilly ist immer schon sehr hitzköpfig gewesen oder sehr meinungsstark. Das macht sie auch aus. Sie kämpft für die Sachen, die ihr wichtig sind. Sie macht den Mund auf. Sie sagt ihre ehrliche Meinung, ohne sich darum zu scheren, was die anderen Leute denken. Und da bin ich anders. Also immer noch. Ich versuche manchmal so mir ein bisschen was davon abzuschneiden, weil ich kann mir vorstellen, dann ist das Leben ein bisschen einfacher. Aber ich bin eher die, die sich auch sehr viel in sich selbst ausmacht. Also ich gehe lieber versuche ich Sachen in mir zu erarbeiten, bis ich dann auf den anderen zugehe, als die Lilly, die erste Mal auf den anderen zugeht und irgendwie sagt, ja, warum hast du denn und immer machst du oder diese ganzen Sachen. Und ja, also ich glaube, dass sie irgendwo, ich will der Lilly kein Feingefühl absprechen, ich glaube, sie ist auch ein sehr emotionaler Mensch, aber ich bin irgendwie so ein bisschen feinfühliger gestrickt und mir fehlt manchmal so ein bisschen dieser Mut und auch die Stärke zur Konfrontation, die ja manchmal auch ganz gut tut.
Ja. Wo hat dich die Rolle aber wirklich nachweislich für dich selbst geprägt? Mhm. Also beide wart ihr erstmal schüchterne, mehr oder weniger schüchterne Jugendliche. Beide sind dann zur selbstbewussten Frau geworden. Das trifft auf beide zu.
Ja, das stimmt.
Im echten Leben. Und wo hat aber auch die Rolle dich wirklich geprägt auch mal? Dein Leben?
Ich glaube, in den Punkten für Sachen sich einzusetzen, für Sachen zu kämpfen, die einem wichtig sind. Und auch natürlich dieses Entwachsen, also dieses Erwachsenwerden und irgendwo Teil eines Familienkonstruktes, einer Dynamik zu sein und gleichzeitig aber auch seinen eigenen Platz darin zu finden. Das ist ja eine ganz spannende Aufgabe, die alle Menschen auf dieser Welt sich oder sehr viele sich stellen müssen. Und die Lilly hat natürlich auch eine, genauso laut und meinungsstark wie sie ist, hat sie natürlich auch laut und meinungsstarke Familienmitglieder. Und da irgendwo den Platz für sich selber frei zu schaufeln und zu finden und trotzdem aber noch Teil dieser Dynamik zu bleiben, das ist natürlich ein ganz spannender Balanceakt, das Erwachsenwerden begleitet. Und da habe ich mal, glaube ich, schon einige Sachen von ihr abgeschaut, auch irgendwo zu einem selber zu werden und zu wissen, okay, da sind jetzt meine Anknüpfpunkte mit meiner Familie und da bin ich vielleicht aber auch ganz anders.
Ja. Aber wie kurios eigentlich, oder? Man spielt eine Rolle.
Ja, Wahnsinn.
Und die färbt aber dann wirklich auch auf die echte Person ab.
Ja. Ja, und weißt du, Lilly verbringt ja 100% ihrer Zeit mit mir und ich verbringe aber nur sehr wenig Zeit mit der Lilly. Also oft wird es so anders wahrgenommen, weil natürlich die Leute, für die Lilly gehört zum Glück, die gehört zum Bergdoktor dazu, aber in Wahrheit sind es nur wenige Tage, wo diese Szenen gedreht werden. Das sind vielleicht 30 Tage im Jahr. Und ich befasse mich natürlich mit meiner Rolle. Ich mache Vorbereitungen, wenn ich das Drehbuch lese, wenn ich die Szenen erarbeite. Aber ganz viel spielt sich natürlich auch ganz abseits von dem Projekt ab. Und trotzdem besucht sie einen manchmal und das finde ich dann oft schön.
Wann hat sie dich das letzte Mal besucht? Ihr habt jetzt auch eine Zeit lang erstmal nicht gedreht. Ja. Ich glaube, jetzt geht's wieder los. Nächste Woche? Oder wann geht's los?
Nächste Woche geht's wieder los. Ja, das stimmt. Okay. Am Montag ist das Warm-up-Fest. Am Dienstag ist der erste Drehtag. Oh mein Gott, aufregend. Wann hat sie mich zum letzten Mal besucht? Also vor allem finde ich es sehr spannend jetzt. Achtung, Spoiler. Ich sage jetzt was über das Ende der letzten Staffel.
Ja.
Der Opa von Lilly stirbt ja. So endet die letzte Folge der letzten Staffel. Und das macht mich als Schauspielerin natürlich neugierig. Obwohl meine Rolle jetzt gerade eine sehr schwierige Zeit hat, macht es für mich als Schauspielerin natürlich viel Spaß, auch diese Emotionen dann zu spielen. Wie trauert eine erwachsene Lilly? Sie hat schon mal getrauert um ihre Mama. Da war sie aber 10 Jahre alt. Und, ja. Und wie hat sich das jetzt verändert? Jetzt steht sie ganz anders im Leben. Sie hat einen Partner. Sie hat irgendwo beruflich auch einen Punkt, wo sie beide Füße am Boden hat. Und das macht mich neugierig. Und da besucht sie mich dann, wenn ich die Drehbücher lese und mir denke, boah, ich freue mich drauf, diese Szenen zu spielen. Und gleichzeitig weiß sie aber auch, das wird herausfordernd im besten Sinne.
Wie bereitest du dich jetzt nochmal extra vor auf eine solche Szene, die du jetzt in den letzten Wochen im Drehbuch gelesen hast? Du weißt, du wirst sie nächste Woche spielen. Gab es irgendetwas an spezieller Vorbereitung, was du brauchst für diese Szene?
Ja, für mich ist immer ganz, ganz wichtig, mir nochmal in Erinnerung zu rufen, was davor war. Weil wir Menschen, wenn wir in einer Situation sind, wir tragen ja all die Tage, all die Wochen und die Jahre davor mit uns rum. Und deswegen reagieren wir dann in der Situation so und so. Wir können uns ja nicht abschneiden von unserer Vergangenheit. Wir sind ja kein Mensch, kein Wesen, der nur in diesem Moment existiert. Und das ist wichtig, als Schauspielerin, vor allem als Rolle, die schon so eine lange Geschichte hat, nicht zu vergessen, was davor alles war. Und mir nochmal ganz bewusst auch an die vorherigen Drehbücher durchzulesen der letzten Staffel und zu schauen, was ist da passiert, was waren da wichtige Momente, welchen Konflikt trägt sie vielleicht noch in sich, welchen schönen Moment hat sie vielleicht noch, der sie stärkt. Und das ist ganz wichtig, dass man nie denkt, oh ja, das spiele ich dann schon irgendwie, sondern nie vergisst, dass dieser Mensch, der dann in der Situation so und so reagiert, der steht immer unter dem Einfluss seiner Vergangenheit. Und die Vergangenheit sich wieder ins Vorderhirn zu holen und nicht nur in den Hinterkopf, das ist wichtig. Das gehört dazu.
Du guckst ja also nicht die Folge dann an, die alten Folgen aus der Staffel, du liest dann die Drehbücher. Geht schneller.
Ich habe die Folgen geschaut, wo sie gelaufen sind.
Also sitzt du dann abends?
Ich bin eine Streamerin.
Das heißt, eine Woche vorher, ab 10 Uhr am Donnerstagvormittag, gibt es die Folge.
Und da pünktlich sitze ich da. Nein, aber zu meinem Tempo dann. Aber für mich ist es dann oft leichter, nochmal mich zurückzuerinnern, wenn ich das lese. Und mir zu denken, nicht nur, was sehe ich in der Szene, in dem Moment von meiner Figur, sondern auch nochmal in die Gedanken zu springen, was denkt sie da? Hat sie das enttäuscht? Hat sie das verletzt? Hat sie das irgendwie positiv überrascht? Ja. Diese ganzen Sachen, die man halt mitträgt.
Die Lilly.
Jo.
Die Lilly. Ich war doch erstaunt zu lesen, dass du als Kind, also ne, die Ronja, dass du als Kind gar nicht beliebt warst in der Klasse. Mhm. Das erstaunt einen dann irgendwie, weil man... Vermutet man bei dir auf jeden Fall.
Naja, ich war immer sehr so unangepasst, wie meine Eltern waren, so war ich auch unangepasst. Also ich wollte nie irgendwie das cool finden, was alle cool finden. Aber das ist natürlich dann auch nicht immer so, macht man sich nicht unbedingt beliebt. Oder man findet dann auch Freunde, die genauso speziell sind wie man selbst.
Ach guck mal, du warst doch unangepasst am Anfang. Also du bist heute viel angepasster als damals.
Ich glaube ja. Ich glaube, dass ich heute viel unangepasster bin, weil ich auch erwachsen bin.
Unangepasster
geworden.
Sogar.
Nee, Entschuldigung, angepasster. Entschuldigung, jetzt habe ich mich versprochen.
Ist gut.
Ich glaube,
du siehst, dass ich zuhöre.
Ja, das
auch,
ist gut.
Auch wieder gut.
In dem Moment, wo man aufhört, sich selber zu hören, dann hast du, genau. Also ich glaube, dass ich heute viel angepasster bin, weil ich erwachsener geworden bin und weil ich auch irgendwo den Beruf immer mitdenke natürlich. Also viele Situationen, die sich sehr privat anfühlen, sind ja dann trotzdem in dem Moment Arbeit. Und dann hat man ja natürlich schon so ein gewisses Bild, das man irgendwie auch hat, wie man auftreten will, was der eigene Anspruch an sich selbst ist. So. Und als Kind hatte ich das nicht. Ich hatte auch keinen Need dafür, also keinen Anlass, weil alle Menschen, die ich gebraucht habe, geliebt habe, die waren eh schon in meinem Leben und der Rest war mir irgendwie ein bisschen egal.
Ja, interessant. Ja. Du brauchtest gar nicht mehr als die Menschen, die in deinem Leben waren. Das waren vor allem deine Eltern.
Meine Großmutti.
Deine Großmutti, bei der du ja gelebt hast sogar.
Genau.
Eine ganze Zeit lang sogar.
Ja, mit 15 bin ich zu ihr gezogen.
Okay, 15 war schon eine schwierige Phase.
Ja.
Bist du deshalb zu ihr gezogen? Hat sie dich besser verstanden als deine eigenen Hippies at Heart Eltern?
Vielleicht war das zumindest mein Gefühl. Ich bin zu ihr gezogen, weil das Kinderzimmer sehr klein wurde. Mein Bruder ist 8 Jahre jünger als ich. Und wir haben uns ein Zimmer geteilt. In der Wohnung meiner Eltern gibt es nicht mehr Zimmer. Und das war dann einfach schwierig für uns alle. Das war eine sehr, sehr turbulente und anstrengende Zeit. Und dann haben die Großmutti und ich gesagt, wir machen einfach Mädels-WG. Und ich bin zu ihr gezogen. Und die Großmutti... Oder ältere Menschen überhaupt haben oft diese noch mehr Gelassenheit dann auch, die jungen Menschen vielleicht den einen oder anderen Fehler machen zu lassen, weil sie wissen, sie werden es eh lernen. Als Eltern steht man da vielleicht zu nah.
Ja, als Eltern musst du erziehen, als Großeltern musst du nicht erziehen.
Ja,
oder solltest auch nicht
schön
erziehen.
Ja.
Von daher, die Großeltern haben es immer besser.
Ja.
Das ist immer entspannt. Die Welt braucht mehr freche Mädchen, hast du geschrieben. Und über 2 davon hast du ja jetzt geschrieben in diesem Buch. Deine Freundin Sarah hat dich so sehr beeinflusst in deinem Leben wie nichts anderes.
Mhm.
Sie hatte einen Gendefekt, Progerie,
heißt
diese Krankheit. Das sind Kinder, die sehr schnell altern.
Mhm.
Das ist ein bisschen wie im Zeitraffer, die früh sterben.
Genau.
Was ist so das erste Bild, das dir in den Sinn kommt, das eure Freundschaft charakterisiert? Also ganz konkret das erste Bild, ohne nachzudenken.
Ja, ich habe eins. Ich habe sofort eins. Eine Erinnerung, als sie mich besucht hat, da konnte sie noch laufen. Ich kam aus meinem Kinderzimmer, sie kam bei der Wohnungstür herein und wir haben uns gesehen und wir haben so quietschen angefangen. Das war immer sehr zum Unwohl unseres Katers oder meines Katers. Wir haben dann ganz hohe Töne vor uns gegeben, so weil wir uns so gefreut haben, sind aufeinander zugelaufen und haben uns ganz fest umarmt. Das beschreibt unsere Freundschaft eigentlich ganz gut, dass wir diesen die Freudesturm über jeden Moment, den wir gemeinsam hatten und diese bedingungslose Liebe zwischen uns.
Wie alt wart ihr in dem Augenblick?
Ich glaube, da muss ich 7 gewesen sein, sie 8 Jahre.
7 schon. Ihr kennt euch im Prinzip seit der Wiege. Mhm. Ihr wurdet als Säuglinge zusammen schon nebeneinander gelegt.
Ja,
also
genau.
Es ist wie eine Schwester für dich gewesen. Es gab ein Fest in Innsbruck, darüber schreibst du relativ am Anfang, bei dem man wirklich erstmal denkt, wow, tolle Aktion von einer Stadt. Es ging darum, den Menschen ein bisschen die Scheu zu nehmen vor dieser Krankheit, die natürlich die Menschen auch äußerlich verändert. Also Sarah hatte keine Haare, auch ein Gesicht, das für andere Menschen, für dich war das normalste Gesicht der Welt, für andere Menschen, die es vielleicht zum ersten Mal sehen, schon sehr stark deformiert, also sehr, sehr unbekannt und ungewöhnlich. Und dann gab es eine Aktion, wirklich von der Stadt, was ich eine total krasse Aktion finde. Aber am Ende hast du die Aktion dann auch ein bisschen kritisch gesehen.
Mhm. Naja, also diese Idee hatten unsere Mütter, also Mama Lisi und Mama Ursula und eine Freundin der Familie. Und eben, wie du sagst, für uns war die Sarah ja ganz normal, weil da sieht man auch, wie wichtig Sehgewohnheiten sind. Wir waren ihren Anblick gewöhnt, wir waren ihre angepassten Lebensbedürfnisse gewöhnt. Andere Menschen eben nicht, die hatten wenige Überschneidungspunkte in dem Sinne. Und deswegen haben wir da, oder die Eltern, dieses Fest veranstaltet mit der Mission, wenn jeder die Sarah kennt, muss niemand Angst vor ihr haben. Mhm. Innsbruck ist nicht so groß. Ich glaube trotzdem nicht, dass jeder Innsbrucker beim Fest war und jede Innsbruckerin, aber trotzdem 3 Tage lang wurde da Sarah gefeiert und vorgestellt und die Leute konnten Fragen stellen.
Krass. Ja. Und haben sie auch gemacht.
Ne? Haben sie gemacht. Sie waren sehr neugierig zum Glück. Also neugierige Menschen sind ja mutig genug, die Hand auszustrecken. Und ja, oft braucht es nur diesen kleinen Schritt aufeinander zu und alle anderen Schritte sind dann einfacher. Aber oft diese kleine Begegnung, die entscheidet, ob man dann aufeinander zugeht oder voneinander weggeht, die ist ganz wichtig. Nicht nur für die Sarah, die natürlich, soweit es geht, einen normalen Alltag verdient hätte oder es sich auch bemüht wurde darum, sondern auch vor allem für die anderen Menschen, weil es ganz große Lernmomente sind, wenn man in die Begegnung geht mit Menschen, die ganz, ganz anders sind wie man selbst.
Ich habe neulich den schönen Satz gehört, der erste Eindruck hat nie eine zweite Chance.
Ja.
Und ich finde es super, weil der erste Eindruck ist der erste Eindruck. Und wir sind natürlich immer gleich voreingenommen, wir bewerten das, wir erschrecken uns oder wir finden etwas blöd oder so. Und in dem Fall verhilft man eigentlich dem ersten Eindruck, vielleicht doch nochmal so eine zweite Chance zu bekommen, wenn man da vertraut ist. Und ihr hattet da diese Begegnung, ihr beiden seid dann da rumgestrolcht und wart auf dieser Brücke. Euch kam ein kleiner Junge entgegen und der hat sich richtig erschrocken über die Sarah und hat angefangen zu schreien und sagte dann zu seiner Mutter,
Hilfe, ein Alien.
Hilfe, ein Alien.
Und das war natürlich für, also da mache ich auch keinen Vorwurf, weil dieser Junge, das war auch einfach nur seine erste Begegnung mit einem Menschen, der ganz anders ist wie er selbst. Aber da sieht man, wie wichtig es ist, nach dieser anfänglichen Reaktion innezuhalten und dann vielleicht nochmal ganz bewusst zu reagieren. Diese Mutter kam dann auch natürlich alarmiert von ihrem Kind, das da geweint hat und große Angst hatte und hat dann im Eifer des Gefechts oder in diesem Moment diesen Jungen von der Brücke gerissen und ist davongelaufen mit ihm. Und auch da mache ich keinen Vorwurf der Mutter, die hat in dem Moment das Beste gegeben, da bin ich mal sicher, aber trotzdem, wie anders wäre wohl dieser Moment verlaufen, hätte dann sie oder wir, gut, wir waren sehr klein, wir waren 5 und 6 Jahre alt, aber wäre dann einfach diese Begegnung gewesen und auch und dieses Lernen, das hätte dann auch dieser kleine Junge ganz anders abgespeichert. Aha, das ist nichts, wo man Angst haben muss, das ist ein Mensch wie ich, die schaut ganz anders aus. Ihr Anblick kann ich mit nichts vergleichen, aber dennoch kann ich mit dem Menschen spielen, ich kann mit dem Kind mich unterhalten und das ist jetzt nichts, wovor ich mich fürchten muss. Und deswegen ist es so wichtig und da bin ich davon überzeugt, weil ich habe es ja gelebt durch Sarahs Sein. Dieser Freundschaft, diese Begegnung von Menschen, die unterschiedlich sind, die ist unglaublich bereichernd und trägt einen fürs ganze Leben und gibt fürs bis zu dem letzten Tag ganz, ganz viel mit.
Ja, ich merke auch gerade, wie wichtig das ist, mit so etwas, mit dem wir nicht, an das wir nicht gewohnt sind, uns mit so etwas zu konfrontieren.
Ja.
Denn es heißt ja immer, man muss ein Problem, ein Thema in die Mitte der Gesellschaft holen.
Mhm.
Und ich finde, das ist ein wunderbares Beispiel. Ja. Je öfter diese Bilder auftauchen, je öfter man über eine Krankheit spricht oder Thema Depression, was auch immer, desto vertrauter wird es, desto weniger unbekannt ist, desto besser reagieren wir auch beim allerersten Mal darauf.
Mhm.
Ja, und in dem Fall ist es natürlich ein extremes Beispiel. Mhm. Aber ja.
Inklusion ist einfach ganz wichtig und ich glaube auch gerade für Kinder. Also diese Orte der Inklusion, wo Kinder mit Behinderung und Kinder ohne Behinderung zusammenkommen können, die sind nicht nur für die Kinder, die die Behinderung haben, so wichtig, sondern vor allem auch eigentlich für alle und für die Gesellschaft, weil ich bin der Meinung, man sollte immer dafür kämpfen, dass unsere Gesellschaft offen ist für Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen, ob es einem gerade gut geht oder nicht so gut geht, ob man Hilfe benötigt oder nicht, weil man weiß nie, wo das Leben hingeht. Man weiß nie, was uns noch bevorsteht, jetzt im Privaten. Und deswegen ist es nicht nur das Problem, unter Anführungsstrichen, der Menschen mit Behinderung, sondern wir alle müssen dafür kämpfen und müssen uns dafür einsetzen, dass einfach Inklusion gelebt werden kann und dass diese Hürden abgebaut werden im Kopf, aber auch im Alltag.
Ja. Sarah selber wusste ja, dass sie niemals erwachsen werden würde.
Mhm.
Und dennoch war sie wahrscheinlich so richtig Kind und in der Lage, im Moment zu leben.
Ja.
Oder was waren die Situationen, wo ihr das auch als Kind, meinetwegen vielleicht 10 Jahre alt, dann überblickt man Sachen schon mal so ein bisschen mehr, wo ihr das auch bewusst wurde. Gab es diese Momente?
Ja, wir wussten das beide und diese Krankheit war immer auch Teil unserer Freundschaft, die war immer auch irgendwie da und trotzdem haben wir ihr nie mehr Raum gelassen als wirklich nötig. Also wir haben oft geträumt, dass wir gemeinsam in eine WG ziehen und dass wir natürlich für immer zusammen sind. Und in dem Moment, wo wir diese Träume so vor uns hingesponnen haben im Garten, wussten wir natürlich auch, dass wir uns gerade anlügen oder dass wir uns einer Illusion hingeben. Aber das war in dem Moment, dieser Weg, für den wir uns entschieden haben, ich glaube, das war vielleicht auch ganz wichtig, um diese Unbeschwertheit irgendwie aufrechtzuerhalten, auch wenn wir natürlich beide gewusst haben, dass diese WG so in diesem Sinne nie zustande kommen wird, weil die Sarah einfach davor geht. Aber so dieses ganz offene Gespräch und diesen Mut oder diesen Schritt, dass sie mal gefragt habe, wie geht's dir damit oder was denkst du über den Tod, den gab es nie. Da muss sie leider neugierig bleiben.
Ja, diese Krankheit bezieht sich ja vor allem auf das Körperliche. Also Sarah war ja, die war alles, war ja intelligent.
Ja,
Die war pfiffig, die konnte
sehr frech, sehr
sprechen,
lustig.
Die war frech, witzig. Also unglaublich, sie hatte ein Gespür für Überraschungen, hast du geschrieben.
Ja.
Wo zum Beispiel?
Naja, sie hat Streiche spielen geliebt. Sie war ein richtiger Lauser und hat mich da auch immer so mitgezogen. Und das fand ich auch so schön an ihr, trotz ihrer Krankheit oder trotz ihrer Lebensumstände, wurde sie nie auf Samthandschuhen getragen und sie wurde aber auch nie also in unserer Familie war sie so, wie sie war und jeder hat dann auch irgendwie so sich dem hingegeben, wenn sie dann wieder die Streiche gespielt hat, wenn wir dann die Kuscheltiere über die Tür so gemacht haben, dass wenn der Papa bei der Tür reingeht, dass alle auf ihn runterfallen oder diese ganzen Sachen. Und
Kuscheltiere sind ja noch harmlos, wenn es Wasser gewesen wäre.
Das haben wir auch probiert, natürlich haben wir das auch probiert. Wir haben auch eine Keule gebastelt, die dann so, zum Glück war sie nicht allzu schwer, aber das war so ein Buch in einem Kissen drin, das dann so seitlich ihn trifft. Also wirklich oft war es eben mein Papa das Opfer, weil er eben auch viel zu Hause war. Ja, und das fand ich ganz cool.
Du hast sogar gesagt, was sie gekennzeichnet hat, das war Weisheit und Weitsicht.
Ja.
Ich meine, sie wurde 14 Jahre alt. Und dann aber auch schon von Weisheit und Weitsicht zu sprechen. Wo hat sich denn das manifestiert? Und das klingt so überraschend.
Ja, das war eher im Alltag. Also sie hatte ja auch irgendwo keine Wahl. Oder das, was sie immer ausgezeichnet hat, war, dass sie sehr bewusst mit der Zeit umgegangen ist, die sie hatte. Weil sie auch eben ein großes Bewusstsein darüber hatte, dass diese Zeit sehr begrenzt ist. Und sie hat sich immer für die Natur eingesetzt, für die Tiere eingesetzt, das war ihr ganz wichtig. Und auch da, obwohl sie selbst in einem sehr hilfsbedürftigen Körper geboren worden ist und besonderen Schutz und auch Unterstützung gebraucht hat, hat sie immer einen Fokus darauf gelegt, Menschen und Tiere zu schützen, die noch schwächer sind als sie. Und hat sich da oft so ein bisschen ja, schützend vor jemanden anderen gestellt, was ich sehr faszinierend und auch ja, bewundernswert finde, weil sie selbst eigentlich jemand war, der ganz zierlich und ganz schwach war. Aber davon hat man im Alltag nichts gemerkt. Also die war richtig tough und hat ihre Freunde beschützt und ja.
Auf welche Schule ist sie gegangen?
Sie ist zuerst in eine Grundschule gegangen und dann in eine Hauptschule. Ja. Also ich weiß nicht, wie es in Deutschland heißt. Bei uns in Österreich heißt es Hauptschule.
Bei uns im Prinzip auch.
Okay.
Mittlerweile gibt es so etwas wie Werkrealschule, aber okay. Ist auch von Bundesland zu Bundesland ja. Möglicherweise anders. Aber ich weiß, was du meinst.
Ja, ja. Sie war eben ganz normal in einer Klasse. Sie war auch immer Klassensprecherin. Sie war sehr beliebt. Sie war ja ein Jahr älter wie ich, deswegen ja, sind wir genau. Nicht zusammen in die Klasse gegangen. Aber ja, die war da schon echt der Stolz der Klasse und jeder wollte neben ihr sitzen und es musste ausgelost werden, wer neben Sarah sitzen darf, weil das so cool und so lustig war.
Krass. Als es ihr schlechter ging und ihr habt ja jetzt nicht unbedingt darüber geredet. Ja, das wurde dann ja auch einfach verschwiegen, man hat dann einfach im Moment gelebt. Aber irgendwann war es natürlich Teil eures Alltags und auch des Bewusstseins. Mhm. Wie hat sich da eure Beziehung verändert? Als die Krankheit dann immer mehr im Vordergrund stand.
Mit 10 Jahren hat sie angefangen, Schwierigkeiten zu haben beim Laufen, beim Gehen. Und dann musste sie viel getragen werden. Sie war ja sehr, sehr dünn und auch klein, also sie war sehr leicht. Und sie hatte zwar auch ihren Kinderwagen, mit dem man sie auch schieben konnte, aber das war ja manchmal auch nicht so recht, weil man dann auch sehr niedrig sitzt. Und dann habe ich sie eben getragen, ganz viel und sehr gerne. Ja. Und unsere Beziehung hat sich irgendwo verändert, aber diese Grundprinzipien, diese Grundsäulen unserer Freundschaft sind gleich geblieben. Dieser gegenseitige Respekt, diese große Liebe, diese bedingungslose Liebe auch und einfach diese schöne Anpassungsfähigkeit von Kindern, dass man auch vielleicht gar nicht so viel sich damit beschäftigt, wie es früher war oder wie es noch wird, sondern einfach jetzt gerade tauscht man das Fangenspielen mit einem am Tisch zeichnen und dann irgendwann tauscht man vielleicht das Zeichnen mit einem Filmschauen, wenn auch die Gelenke in den Händen und Fingern vielleicht noch mehr wehtun. Ja, und das war sehr schön, also diesen schützenden Raum, den sie oft Menschen gegeben hat, den haben dann sehr, sehr gerne auch die Menschen ihr gegeben in den Jahren, wo sie dann wirklich ganz schlecht ging.
Hat sie jemals mit dir auch darüber gesprochen, dass sie möglicherweise bald stirbt? Hat sie jemals den Satz gesagt?
Nee.
Ronja, ich sterbe ja bald.
Nee, zu mir nicht. Aber ich weiß, dass sie mit meiner Großmutter gemeinsam ihre Beerdigung geplant hat. Die war da Teil einer Selbsthilfegruppe.
Was auch schon irre ist.
Was irre ist,
dass man mit ihr über ihre eigene Beerdigung gesprochen hat. Ja. 13, 14 Jahre alt.
Ja, aber ich glaube, also ich habe sie nie gefragt. Und ich bin auch nicht selbst in der Situation gewesen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig für Menschen, die wissen, ihnen fehlt dieses Gefühl der Kontrolle in ihrem Alltag, weil sie eine Krankheit haben, wo der Verlauf eigentlich ersichtlich ist und klar ist. Und da nochmal diese Entscheidungen treffen zu dürfen, dass diese Selbstbestimmtheit zu haben. Wie ist meine Beerdigung? Was für Musik wird da gespielt? Was für Blumen werden aufs Grab gelegt? Ich glaube, das ist sehr wichtig für diese Menschen.
Ja. Welche Musik hat sie sich ausgesucht?
Ich nenne es immer nur den Tirol-Song, weil der ist auch bei der Tirol-Werbung. Also mein Land hat eine Werbung, die immer vorm Kino läuft. Und da ist dieser Song, der Tirol-Song, und den hat sie sich gewünscht.
Wie geht der?
Naja, das ist so ein Geigensong und da ist so da, 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 da. Und es ist so ganz episch und irgendwann kommen so große Pauken dazu und jeder weint. Also vielleicht nicht jeder, aber ich auf jeden Fall, weil es mich natürlich auch an die Beerdigung erinnert.
Ja.
Und da fliegt so ein toller Adler durch die Tiroler Bergspitzen und dann kommt der große Schriftzug Tirol, dein Land.
Ach okay, ja. Es wird nicht gesungen in dem Song.
Nein,
es ist
instrumental.
Ach, lustig.
Ja.
Deine Mutter hat dir ja viele Jahre später gesagt, manchmal Spatzel, bin ich mir nicht sicher, ob wir die richtige Entscheidung getroffen haben mit Sarah und dir. Das ist ein Satz, der hat auch irgendwie wahrscheinlich echt eingeschlagen bei dir, oder? Für dich eine Selbstverständlichkeit. Also ich meine, ihr seid aufgewachsen zusammen.
Ja.
Und dennoch hatte sich deine Mutter vorher Gedanken gemacht, sollen wir dich anfreunden lassen mit dieser Sarah? Denn die beiden Mütter waren beste Freundinnen im Prinzip.
Ja.
Eigentlich gab es doch gar keine andere Option, oder?
Ja, das ist wirklich ganz interessant, weil so stark wie meine Mama ist und eben so tough und ja, diese Löwenmama, die sie nun mal ist, so unsicher ist sie auch in anderen Situationen und tatsächlich diese Frage lässt sie nicht los. Also auch noch heute stellt sie mir die manchmal, obwohl ich ihr jedes Mal versichere, Mama, ich bin unendlich dankbar. Das war das größte Geschenk meines Lebens, diese Freundschaft, und die hat mich grundauf verändert und zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin.
Also es ging der Mutter darum, um das nochmal klarzustellen für alle, kann man dir als kleinem Kind so etwas zumuten? Auch diesen Schmerz, von dem man weiß, dass du ihn irgendwann erfahren wirst, wenn Sarah nicht mehr da ist. Darum ging es.
Genau, ne? Und sie hat halt gemeint, ja, sie wusste ja, dass dann dieser Verlust auch kommt und dass diese Trauer kommt. Und sie als Mutter hat sich dann gewundert, ist es denn nicht eigentlich meine Aufgabe, mein Kind vor solchen Schmerz zu schützen? Und ich weiß jetzt, dass großer Schmerz nur durch große Liebe kommt oder große Trauer kommt nur durch große Liebe. Und deswegen hat es sich doppelt und dreifach gelohnt, weil große Liebe lohnt sich immer, finde ich. Aber da ist die Mama, wahrscheinlich wird sie das noch lang beschäftigen, weil sie natürlich auch merkt, was das mit mir gemacht hat und die guten Seiten, wie aber auch gewisse Narben, die einfach zu mir gehören, die auch in Ordnung sind, aber die mir natürlich manchmal beschäftigen oder ein bisschen Kraft kosten.
Dein Leben wäre komplett anders verlaufen, möglicherweise, wenn du nicht diese Freundschaft mit Sarah gehabt hättest, vom Babyalter an. Es wäre alles anders gewesen wahrscheinlich.
Alles, ja.
Denn vor allem die Jahre, die dann folgten nach Sarahs Tod, so 14 bis 17, das waren deine krassen Jahre eigentlich. Mhm. Und es war mehr oder weniger das Ende deiner Kindheit. Und zwar von heute auf morgen, oder? Also es ist nicht
so
übertrieben.
So hat sich's angefühlt,
Das sozusagen, es hat dich in eine ganz schwere Zeit gestürzt mit Rebellion. Plötzlich wurdest du sozial, plötzlich hast du dich mit Freundinnen getroffen, was du vorher ja gar nicht getan hattest.
War sehr viel im Außen, ja.
Sehr viel im Außen, Party, Alkohol, also richtig, richtig schlimm. Streit mit den Eltern, mit deinen coolen Eltern. Du fängst an, dich selbst zu hassen. Also das ist schon eine so krasse Veränderung. Und du hast auch geschrieben, bis hin zur Selbstbestrafung, zur Selbstverletzung. Von was reden wir hier? Also wie schlimm wurde es?
Naja, es hat einfach diesen Punkt erreicht, wo ich, glaube ich jetzt, das war damals natürlich keine bewusste Handlung, damals habe ich nur reagiert, aber ich glaube, ich habe versucht, diesen inneren Schmerz, den ich fühle, irgendwie nach außen zu kehren, dass ihn Leute auch sehen können. Weil da sind wir wieder bei dem Punkt, wo wir am Anfang waren mit dieser Fremdwahrnehmung, die in meinem Gefühl oft ganz anders war wie in echt. Und wenn dann die Leute gesagt haben, ach, die Ronja, die ist so ein Sonnenschein und die ist immer so glücklich und so hat so viel Lebensfreude. Und in Wahrheit habe ich gezweifelt, wie ich durch die Woche komme in diesen ganz schweren Jahren und war wirklich sehr mit meinem eigenen Schmerz beschäftigt, sehr einfach mit mir beschäftigt und hatte aber gleichzeitig auch nicht die Ehrlichkeit und den Mut, wirklich mit mir ins Gericht zu gehen oder mich wirklich mit mir auseinanderzusetzen.
Was ja auch niemand machen würde erstmal so. Wenn man nicht dazu gezwungen wird, macht man es ja auch nicht.
Wahrscheinlich, ja. Und auch in diesen Jahren, ich weiß ja auch, dass die Pubertät jetzt nicht nur für mich, sondern für alle Menschen sehr herausfordernd ist und auch einfach eine Zeit des Umbruchs und der Turbulenzen. Aber das war einerseits dieser Ruf nach Hilfe, glaube ich, und andererseits aber auch eine ganz, ganz dicke Mauer, die ich umgebaut habe, also um mich herum gebaut habe, und niemand konnte so wirklich an mich ran. Also meine Eltern schon gar nicht und nicht mal meine Großmutter, die so eine Vertrauensperson von mir ist, die habe ich zwar irgendwie noch mehr toleriert, deswegen bin ich dann auch zu ihr gezogen, das war auch dann genau das Richtige, aber trotzdem so wirklich an mich herangelassen habe ich sie nicht. Und das hat wirklich ganz lang gedauert, bis ich dann irgendwann zu diesem Punkt gekommen bin, mir das auch selbst zu erlauben, diese Heilung.
Aber wie schlimm ging es dir? Also ich meine, hast du nicht mehr geschlafen oder warst du ständig betrunken? Und vor allem, was meinst du mit Selbstverletzung?
Ich war, wie ich davor gemeint habe, sehr im Außen. Also ich habe versucht, dieses sehr stille Kind zu etwas zu wandeln, das sie irgendwie dann besser aushalten kann, was nicht geklappt hat. Auf jeden Fall war ich sehr viel mit meinen Freundinnen unterwegs. Ich hatte große Schwierigkeiten, meine Grenzen zu spüren, auch beim Feiern. Alle Sachen will ich jetzt nicht genau aufzählen, aber man kann sich vorstellen, was so ein junger, verletzter Mensch so macht, wenn er das Gefühl hat, keine Grenzen zu kennen. Und auch vor allem, dass es schon egal ist, weil irgendwo war meine Kindheit vorbei mit Sarahs Tod, aber irgendwo hat die auch das Gefühl, dass mein Leben ja jetzt auch irgendwo vorbei. Sie war halt nur noch physisch da. Und diese Schlaflosigkeit hat mich manchmal besucht. Er hatte, also jetzt ist es für mich so einleuchtend. Damals war es ein großes Mysterium. Ich habe mich sehr viel erbrochen, was oft schon auch im Gegensatz zu meinem Körper stand, weil ich jetzt nie eine besonders schlanke Person war. Aber das war irgendwie dieses Innere, das nach außen wollte, und so ganz habe ich es nie zugelassen. Und ich wollte da etwas loswerden, ich wollte da diesen Schmerz loswerden, ich wollte diese Hilflosigkeit loswerden. Aber ich habe den richtigen Weg ganz lang nicht gefunden. Und Das war sehr anstrengend für mich, aber auch vor allem für die Menschen um mich herum.
Du hast dich aber bewusst übergeben?
Es ist passiert. Und ich weiß noch, bei wie vielen Ärzten ich war und ja, bin ich auf irgendwas unverträglich oder was ist es denn, Stress und was ist es denn? Und wenn ich jetzt darauf zurückblicke, ist es für mich so ersichtlich, weil ich mir nie, also ich habe ganz viel mir gegeben, also ich war eben bei diesen Partys und um die Häuser ziehen und ich war ganz laut und bla bla bla. Aber diesen Moment mit meinen Gefühlen mal in Ruhe zu sitzen und mal ganz in Ruhe zu schauen, was wollen mir die sagen, den habe ich nie zugelassen. Und diese Verdrängung, die hat dann ganz viel Dummes angestellt mit mir, oder dann habe ich ganz viel Dummes angestellt mit mir, um einfach diesem Gefühl aus dem Weg zu gehen. Was nicht der richtige Weg ist, das weiß ich jetzt. Ja. Damals wusste ich es nicht.
Na, man kann ja auch schön drüber reden, weil alles wieder so gut ausgegangen ist. Aber du hast damals da rumgeschrien, selbst Hass ohne Ende. Das war quasi deine Realität. Wie hast du denn die Dreharbeiten beim Bergdoktor erlebt in der Zeit?
Das war, und ich meine es wirklich, wie ich das sage, mein Rettungsanker. Ich weiß auch nicht, wie es mir ergangen wäre, hätte ich diese Verantwortung nicht gehabt. Weil ich musste Jahr für Jahr, Monat für Monat, Woche für Woche Leistung bringen. Und zwar nicht schulische Leistung, wo mal jemand so oder so ist, sondern ich war arbeiten. Das war mein Beruf, seitdem ich 5 Jahre alt war. Und immer wieder in diese Verantwortung zu gehen, immer wieder meinen Text zu lernen, zu schauen, dass ich irgendwie auch halbwegs irgendwie nach was ausschaue. Also damit meine ich, dass ich meine Haare wasche, dass ich irgendwie mich um mich kümmere, dass ich schaue. Einfach diese ganzen Sachen, die ja für gesunde Menschen ganz normal sind, aber für Menschen, die gerade was ganz Schlimmes durchleben, oft wie eine ganz große Hürde wirken. Einfach diese Grundbedürfnisse. Zudem wurde ich zum Glück gezwungen durch diesen Beruf. Ja. Und da bin ich ganz, ganz dankbar, weil das immer wieder mir diese Chance gegeben hat von einem Leben, das ich gerade eigentlich nicht ausstehen konnte, von meinem echten Ronja-Leben, von meinem Ronja-Alltag, in ein Leben zu schlüpfen, das mir Zuflucht geboten hat, eben dieses Leben der Lilly. Und diese Welt habe ich halt noch verstanden, diese Parameter habe ich noch verstanden, und in meiner echten Welt habe ich mich eigentlich gefühlt wie Alice, die da kopfüber in diesem Kaninchenbau hin und her fliegt und nach unten fällt und überhaupt nicht mehr weiß, wo oben und unten ist.
Du hast nie einen Hänger gehabt, also jetzt bei den Dreharbeiten.
Nee, nie.
Emotional, mental, wussten deine KollegInnen, wusste der Hans Siegel, wusste der, wie es dir geht?
Nee. Nein. Zu dem Zeitpunkt, wo Sarah gestorben ist, waren wir gerade in der zweiten Staffel. Da wussten wir natürlich auch noch nicht, was es mal wird, dass wir nach 19 Jahren immer noch da sind und so langsam Fernsehgeschichte schreiben dürfen. Damals waren erstens diese erwachsenen Kollegen natürlich auch ganz, ganz weit weg von Menschen, die ich als als Freunde angesehen habe. Die waren 50 Jahre alt, ich war 12 Jahre alt.
Du warst ein Kind damals,
ich war ein Kind.
Klar.
Und ich wollte auch damals schon dieses Private nicht in den Beruf nehmen. Vielleicht auch, weil ich mir diesen Raum bewahren wollte, wo es mal nicht darum geht. Weil in meinem Alltag, auch wenn ich es zwar nicht so bewusst wahrgenommen habe, aber ging es ja sehr viel um diese Trauer, um diese Verarbeitung, um diesen Schmerz. Und das habe ich mir dann geschenkt irgendwo. Auch durch ja teilweise Verdrängung oder Stillschweigen darüber. Und das war aber ganz wichtig. Also da bin ich wirklich sehr froh darum.
Du bist ja jetzt seit 19 Jahren dabei.
Mhm.
Wie groß ist deine Sorge, rausgeschrieben zu werden irgendwann mal? Also wir wissen das von Andrea Gerhardt, die einem so wahnsinnig leid getan hat, weil sie sich auch so traurig geäußert hat darüber. Mhm. Sie ist nicht freiwillig da rausgeschrieben worden. Mhm. Aber manchmal erfordern die Drehbücher, dass du irgendeinen Bang brauchst, um in eine neue Richtung zu gehen, um neue Figuren einzuführen. Das kann ja jedem drohen. Sterben kann plötzlich jeder dort in der Serie.
Ja.
Man ist nicht sicher.
Nee.
Oder sind die Verträge bis in 3 Jahre? Kannst du entspannen gerade?
Ich bin entspannt. Ich bin einfach so oder so entspannt, egal was passiert. Und ich habe mir das Versprechen gegeben vor vielen Jahren, dass ich bis zum Schluss dabei bin. Also von meiner Seite wird kein Ausstieg kommen, weil ich das einfach toll finde, diese Reise, die wir gemeinsam gehen dürfen. Und diese Familiensage, die wir da erzählen dürfen. Und diese Angst, herausgeschrieben zu werden, die ist eigentlich non-existent. Also um ehrlich zu sein, glaube ich, dass dieser innere Kern, diese Familie, mit der hat die Serie begonnen, mit diesem Kern wird die Serie auch enden. Und ich hoffe natürlich, dass wir das noch viele Jahre machen dürfen, weil es ist wirklich mehr, ich glaube für uns alle, es ist mehr als nur ein Beruf. Es ist mehr als nur ein Projekt, das man halt macht, sondern es ist wirklich ja, zum Alltag geworden und ich ziehe da natürlich auch Teile meiner Identität aus diesem Engagement. Und es ist einfach was Schönes, diese unfassbar tolle Reise mit den Kollegen, Kolleginnen, mit den Fans und mit dem Sender und mit ja einfach allen gemeinsam zu machen.
Nach diesem Plädoyer traut sich jetzt kein Produzent, dich rausschreiben
Nein.
zu lassen.
Und sonst mache ich einen Aufruf um Hilfe. Dann kommst du, Christian, oder?
Ja. Ich werde alles ins Gewicht werfen, was ich kann. Oh ja. Also diese ganz schwierige Zeit, und du hast ja auch gerade von Heilung gesprochen, diese ganz schwierige Zeit dauerte so an die 3 Jahre.
Mhm.
Eine Zeit, in der du ja auch Schuld ja. empfunden hast.
Mhm.
Du durftest leben,
ja.
aber Sarah nicht.
Mhm.
Außenstehende können das vielleicht gar nicht so nachvollziehen auf den ersten Blick, weil natürlich objektiv ganz klar ist, du kannst ja nichts dafür.
Mhm.
Warum fühlst du dich schuldig?
Mhm.
Verstehst du, warum das war?
Ich glaube, das ist gewesen, weil Sarah und ich, wir haben uns immer als ein Stück gesehen. Also wir waren 2 Seiten einer Medaille. Und eine Seite ist dann gestorben und musste dieses Schicksal erleben. Und die andere ist übrig geblieben. Und ich habe ganz lang gebraucht, also die Logik hat mir das natürlich immer schon gesagt, aber dass es bis ins Herz kommt, bis in die Seele, bis ins Unterbewusstsein, hat es echt lang gedauert, dass mein Leben, meine Gesundheit in keinem Zusammenhang steht mit ihrer Krankheit. Das war ein ganz langer Prozess, bis ich das verstanden habe. Weil schon immer auch dieser, gerade als es mir dann so schlecht ging, diese Schuld dabei war, ja, jetzt darf ich sogar schon leben und jetzt geht es mir trotzdem so schlecht. Diese Undankbarkeit auch mir gegenüber oder dem Leben gegenüber hat mich ganz lang begleitet, bis ich eben zu diesem Punkt gekommen bin, dass ich verstanden habe, man muss sich Heilung auch erlauben. Man muss sich auch Sachen verzeihen und irgendwie das umarmen, den Schmerz auch umarmen. Da geht es nichts, da geht es nicht um Wegdrängen, aber zu sagen, nein, ich verdiene ein glückliches Leben und ich verdiene auch ein, soweit es geht, einen geheilten Alltag, ein geheiltes Leben. Das ist irgendwo eine Entscheidung, die man treffen muss, finde ich. Und
ja,
die hat auf sich warten lassen.
Das ist so leicht gesagt.
Ja, also, es war gar nicht leicht.
Das lässt sich so in der Theorie ganz leicht sagen. Mhm. Aber du hast es geschafft am Ende, da wieder rauszukommen. Wie hast du es geschafft? Was war das Entscheidende? Also du hast deine berufliche Familie natürlich gehabt, die dir viel Kraft
ja.
hat und vor allem Struktur gegeben
ja, Struktur.
Hat, was Regelmäßiges. Das verstehe ich. Aber das alleine kann das ja noch nicht bewirken. Was war das Entscheidendste von all diesen kleinen Mosaiksteinchen, die zur Heilung beigetragen haben? Was war vielleicht der größte Mosaikstein?
Mein größter Stein, der dann irgendwann gekommen ist, war mein Warum. Also dieses Ziel plötzlich zu haben, einen Alltag führen zu können, der mich glücklich macht, der mich erfüllt und wo ich auch vielleicht eine Aufgabe zumindest mir selbst auferlegt habe. Also ich glaube jetzt nicht unbedingt immer an den Sinn in Sachen und dass jeder kleine Zufall einen höher liegenden Sinn hat, aber ich glaube, dass wir Menschen einen Sinn darin finden können, wenn wir lang genug suchen. Und natürlich, wenn so ein geliebter Mensch stirbt und wenn man erlebt, wie so ein Kind so leiden muss und dann schlussendlich so früh wieder von dieser Erde gerissen wird, dann fragt man sich, ja warum denn und warum habe ich genau diese ganze Situation miterlebt? Und irgendwann habe ich dann in mir beschlossen, ich will diese Sachen, die Sarah mir beigebracht hat und mir mitgegeben hat, dieses große Bewusstsein, was das Leben für ein Geschenk ist, was Menschen für ein Geschenk sind, die anders sind wie wir, wie bereichernd diese Begegnung ist, das will ich gerne mit raustragen und wenn es geht, vielleicht die Leute auch ein bisschen anstecken oder inspirieren oder sie teilhaben lassen an meiner Sicht aufs Leben. Und dann war mir klar, okay, mein Leben ist nicht vorbei, ich bin noch da. Und obwohl in dem Moment das Leben meiner besten Freundin geendet hat, hat meins ja gerade erst begonnen. Und jedes weitere Jahr hat mehr Freiheiten bedeutet, hat mehr Möglichkeiten bedeutet. Und jetzt Darf ich einen Alltag leben, wo ich beruflich verschiedene Sachen machen darf, wo ich Menschen unterhalten darf, sie hoffentlich glücklich machen darf damit und vielleicht auch eben zum Nachdenken anregen darf? Und das war dann mein Warum, okay, es gibt da eine Aufgabe für mich oder ich setze mir selber eine Aufgabe und dafür muss es mir aber auch gut gehen.
Und das kam mit der Zeit, aber diese Erkenntnis.
Es kam mit der Zeit.
Einfach so, es hat sich so rangeschlichen.
Es hat sich rangeschlichen. Es waren natürlich verschiedene Momente, die Gespräche mit meiner Großmutter, als ich dann meinen jetzigen Mann getroffen habe,
den Felix,
wo ich gemerkt habe, da wartet so viel Glück da draußen auf mich und ich muss mir das aber auch erlauben, das fühlen zu dürfen. Ich darf jetzt nicht für immer in dieser Spirale von Schuld, Schmerz, Verlust, Trauer stecken, weil dann hat es ja auch niemandem was gebracht, sage ich jetzt. Und das war irgendwann dann, als ich eben mein Abitur gemacht habe, meine Matura, und mir klar geworden ist, mir steht jetzt eigentlich die Welt offen. Was für ein Glück. Was für ein Glück, dass ich erwachsen werden durfte, dass ich diese Chancen habe. Und dann wollte ich sie auch einfach gut nutzen. Und zwar für mich gut, damit meine nicht besonders viel Geld verdienen oder besonders erfolgreich werden, sondern das Licht, das sie mir geschenkt hat, so ein bisschen weitergeben an die Leute.
Wie schlecht es dir ging, das sehen wir, glaube ich, alleine an der Tatsache, dass du viele Jahre keinen Kontakt hattest zu deiner zweiten Mutter eigentlich, zu der Mama von Sarah, Lisi, ne? Lisi, ihr hattet wirklich keinen Kontakt, was mich wirklich überrascht hat. Also klar, die Ronja ist abgedriftet und Rebell und Party und da hat man einen anderen Fokus. Aber die hat ja so eine wichtige Rolle gespielt in deinem Leben. Mit der bist du aufgewachsen und dann hattet ihr ganz lange keinen Kontakt. Wann kam der wieder?
Der kam dann ungefähr 10 Jahre nach dem Tod von Sarah.
10 Jahre?
Ja, da war ich schon über 20. Und ich habe ganz lang ihren Anblick gar nicht oder den Gedanken an sie gar nicht ertragen, weil sie mich natürlich immens an Sarah erinnert. Und ich glaube, es war auch umgekehrt so. Also ich hatte keinen Kontakt, aber sie hatte auch keinen Kontakt zu mir. Ich glaube, wir haben beide Zeit gebraucht, um das irgendwie so in uns zu verarbeiten, dass dann auch ein Wiedersehen nicht nur Trauer hervorruft, sondern eben auch diese ganz große Liebe und diese ganz großen positiven Erinnerungen, die wir ja teilen. Und als ich dann irgendwann mit ein bisschen über 20 ihr geschrieben habe und wir uns gesehen haben, ich war so nervös und ich war so aufgeregt. Ich habe gedacht, wer ist jetzt plötzlich dieser Mensch? 10 Jahre sind vergangen. Ich bin durch so eine schwierige Zeit gewandert. Erkennt sie mich überhaupt noch? Mag sie mich überhaupt noch? Liebt sie mich überhaupt noch? Und dieser Moment, wo sie mich dann in die Arme geschlossen hat, den werde ich nie vergessen. Und sie hat genau gleich gerochen wie damals. Sie hat genau gleich geklungen wie damals. Und sie war einfach meine Mama Lisi.
Wo wart ihr da? Wo war das Treffen?
In Innsbruck.
Ja?
Ich habe vor einem Kino auf sie gewartet und wir haben ausgemacht, dass wir Eiskaffee trinken, essen gehen. Und dieser Nachmittag war genauso bittersüß, wie man sich den vorstellt. Also es wurde sehr viel geweint, aber es wurde auch sehr viel gelacht und sehr viel umarmt und es war schön.
Sie hatte dich wahrscheinlich über all die Jahre verfolgt, übers Fernsehen, oder?
Vielleicht, wobei, und das finde ich ganz schön, Menschen in meinem privaten Umfeld, die interessieren sich gar nicht so sehr für meinen Beruf und das finde ich sehr angenehm auch. Aber sie hat bestimmt von mir mitbekommen. Ich glaube, in Tirol hat man da fast gar keine andere Wahl. Ob ich das jetzt will oder nicht, aber wahrscheinlich. Ja.
Was sich auch entwickelt hat in dieser schlimmen Zeit, das war ja Hass auf deinen Körper, deinen eigenen Körper. Sport machen war Strafe, glaube ich, oder? Sport war nie dein Ding. Oder heute wahrscheinlich.
Ich glaube, alles, was gut für mich war, war in dem Moment eine Bestrafung, weil mein Unterbewusstsein wollte es ja, dass es mir schlecht geht. So denke ich jetzt.
Ja. Du musstest lernen, diesen Körper zu akzeptieren. Das ist etwas, mit dem ganz, ganz, ganz viele Menschen zu tun haben. Und ich finde den Satz einfach wirklich sehr, sehr schön, den du auch geschrieben hast. Die Liebe zu meinem Körper ist jetzt bedingungslos. Alle wollen natürlich wissen, was hat am meisten geholfen?
Ja, dieses Bewusstsein, was es für ein Geschenk ist, da zu sein und dass unser Körper, der wird oft so aufgeladen mit Dingen, die er gar nicht erfüllen muss. Also der ist ja dann nur unsere kleine temporäre Hülle für diesen kurzen Moment, den wir hier sein dürfen. Was auch immer danach kommt, wir werden es erst dann wissen, aber der muss oft so viel aushalten und ich finde, es werden oft so viele Stellvertreterkriege auf unseren Körper ausgeführt, auch von uns selbst. Diese Unzufriedenheit, diese Selbstkritik, einfach dieses nicht in der Lage sein zu wollen vielleicht auch, einem selbst diesen sicheren und freundschaftlichen Raum zu geben. Und das macht mich sehr traurig. Und irgendwann habe ich das dann auch, ja, verstanden, auch durch das, was ich über Sarah ja auch erfahren habe und auch miterlebt habe, wie es ist, wenn man einen Körper hat, der einem wirklich das Leben schwer macht und der wirklich, wo man ständig mit seinen immer mehr Einschränkungen konfrontiert wird und was es für ein Geschenk ist, wenn man einfach auf seinen zwei Beinen zum Wasserhahn gehen kann, sich ein Glas Wasser runterzapfen kann und dann das trinken kann. Also allein diese kleine Freiheit, die in unserem Alltag oft so selbstverständlich ist, ist es für viele Menschen einfach nicht.
Ja.
Und das war ganz wichtig, da diese Lernerfahrung. Was für ein Geschenk es ist, einen Körper haben zu dürfen.
Man würde jetzt denken, dass du das quasi relativ früh schon erkennst, aber es hat Jahre gebraucht.
Es hat lange gebraucht,
ne? Ich meine, nach dem Tod im Prinzip hätte man diese Erkenntnisse ja relativ schnell gewinnen können. Aber klar, da warst du dann erstmal so im Abgrund, dass natürlich die Klarheit nicht existiert, ne, im Kopf.
Ja, und ich musste auch ganz lang erstmal auch gegen Widerstände oder auch gegen viele gegenteilige Meinungen erkennen, dass man den Körper nicht in eine Form hassen kann, die man dann schlussendlich lieben kann. Weißt du, wie ich meine? Also viele Menschen sind ja immer so mit ihrem, die versuchen ja dann mit sehr viel Druck und negativen Gefühlen solche Sachen anzugehen, wie mehr Sport zu treiben oder sich gesund zu ernähren und sehen das immer so als, ja, also ich habe viele Freundinnen, ich habe viele Menschen in meinem, die stehen im ständigen Konflikt mit ihrem eigenen Äußeren. Und das funktioniert aber nicht. Ich glaube, wenn nur durch Liebe, nie durch Hass und nie durch so diese ständige Kritik und diese Freundschaft zu dem eigenen Körper, die muss unverhandelbar werden. Und auch dann durch Liebe Sachen zu machen, die haben eine viel größere Kraft und halten dann auch viel länger, als wenn man das irgendwie immer ständig durch diese große, große Kritik macht, die natürlich auch vorgelebt wird. Also das ist ja keine bewusste Entscheidung. Das wird uns ja auch irgendwo mitgegeben, vor allem uns Frauen und vor allem in diesem Beruf.
Naja, diese Freundschaft zu deinem Körper hat da auch geholfen, dass du ja einfach so viele Fans hast, dass du ja auch so beliebt bist bei den Fans, dass du auch immer wieder diese Liebe zu spüren bekommst. Hilft es oder ist das alles pro forma und erreicht natürlich nicht wirklich das Innere?
Ich glaube, dass das nicht verwechselt werden darf. Also natürlich ist es was Positives und man freut sich, das ist ganz klar. Und man ist sehr dankbar, wenn die Menschen einen mögen und irgendwie sich als Fans benennen. Aber trotzdem glaube ich, alles, was wirklich zählt, muss im Inneren passieren. Es können dir 100 Menschen sagen, dass du toll bist und dass du, ich weiß nicht, wertvoll bist und liebenswürdig bist. Aber wenn du selber nicht glaubst, dann kommt das alles nicht an. Ich glaube, es beginnt in uns. Und natürlich bin ich trotzdem sehr froh, so viele liebevolle Fans zu haben und auch viele Fans zu haben, die sagen, sie finden es toll, dass ich irgendwie mich für diese Sachen stark mache. Und das freut mich natürlich auch. Ich würde gern dieses Vorbild sein, das ich selber gern gehabt hätte mit 15. Aber trotzdem, ich glaube, es muss im Inneren passieren. Das ist ein von innen nach außen Prozess und nicht ein von außen nach innen.
Ja.
Weißt du, wie ich meine? So.
Kannst du dir vorstellen, dass du jemals Probleme mit dem Älterwerden haben wirst?
Nein.
Das, was ich glaube, wahrscheinlich 80%, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, haben jetzt schon Probleme damit, älter zu werden. Es geht ja auch schon bei 20, 30 los. Ich habe Freundinnen, die sind frustriert, weil sie 30 geworden sind schon. Du hast etwas erlebt, was dein Leben verändert hat. Du weißt, was es heißt, nicht alt werden zu dürfen.
Ja.
Für dich ist völlig klar.
Es ist ein Geschenk.
Und wenn du in 20 Jahren aussiehst wie 80, egal.
Ja, weil jeder, weißt du, niemand will alt werden, aber niemand will jung sterben. Und jeder Geburtstag auch, natürlich sehe ich das auch in meinem Umfeld, dass dann, wenn dir die große 30 näher rückt oder jeder Runde Geburtstag oder ab irgendwie 40 ist man dann 39 plus für immer. Und ich verstehe das und es tut mir auch leid, wenn die Menschen darunter leiden. Ich will mir da über niemanden lustig machen, ich will auch niemanden einen Vorwurf machen, aber ich habe durch Sarahs kurzes Leben gemerkt, was für ein Geschenk diese Zeit hier ist und was für ein Geschenk es ist, wenn man alt und runzlig werden darf. Und wenn die weißen Haare an meinem Kopf immer mehr werden und sind schon jetzt ein paar da, dann erfüllt mir das mit Demut und dann denke ich immer, mein Gott, wie toll, jedes... Jede Falte, jedes verknitterte Häutchen, jedes weiße Haar bedeutet ja Lebenszeit, die ich erfahren durfte, die andere Menschen nicht erfahren dürfen. Ja. Wie gesagt, also die Menschen an sich, die können da oft gar nichts dafür. Das wird so eingetrichtert und es ist so eine milliardenschwere
Industrie, die dahinter steckt,
danke,
und an uns
Industrie,
verdient.
Ja,
natürlich.
Und dann genau diesen Unsicherheiten verdient. Aber wenn man da vielleicht mal einen Schritt zurückgeht, dann, man weiß es ja eigentlich im Inneren. Man weiß es. Es wird nur oft verschüttet von äußeren Meinungen.
Ja, ganz interessant. Also du hast diesen Einsatz gerade ausgesprochen und es ist krass, wie der klingt. Du hast gerade eins für eins gesagt, niemand will alt werden. Ein absurder Satz.
Ja.
Nein, im Gegenteil, wir wollen alle alt werden.
Ja.
Weißt du?
Ja.
Aber niemand will alt werden. Der Satz ist richtig so. Auf der anderen Seite erkennt jeder sofort, komplett absurd.
Mhm.
Ich war in meinem Parkhaus und da war unten ein Plakat und ich glaube, es ging um Afrika. Und da war es darum, seien Sie froh, dass Sie alt werden. Und dann musste gespendet, ne? Für Kinder, die dann auch nicht besonders alt werden und so. Habe ich mir gemerkt, ist vor 25 Jahren gewesen. Dieser Satz in einem Parkhaus, ein Werbeplakat, hat mich bis heute geprägt.
Mhm.
Seien Sie froh, dass Sie alt werden.
Ja, ja, und weißt du, auch hier bei uns in unserem, hier in Mitteleuropa, ich verstehe schon, der Leidensdruck ist ja für die Menschen in dem Moment real, wenn sie Angst haben, davor alt zu werden, wenn sie Angst haben vor der Bedeutungslosigkeit, vor irgendwie sozialer Ausgrenzung. Aber wir sind so privilegiert und wir dürfen das nicht vergessen, dass wir das Geschenk haben, in Frieden aufgewachsen zu sein, dass wir das Geschenk haben, ich sage jetzt einmal, uns Sorgen zu machen, dass wir zu dick sind, weil wir so viel essen dürfen, so mehr, wie wir brauchen. Das ist so ein Privileg. Und natürlich, ich will niemanden seine Unsicherheiten absprechen oder auch seine Konflikte absprechen. Das tut mir auch leid, wenn die Menschen so fühlen. Aber man muss manchmal diesen Privileg, wie sagt man, Privilege Check. Oh mein Gott, du weißt, was ich meine.
Einfach Privilegität-Check.
So nennen wir das jetzt. Ihr wisst alle, was wir meinen.
Privilegien-Check.
Aber genau, man darf sich manchmal daran erinnern, was man alles hat, was man oft für selbstverständlich nimmt. Und für viele Menschen ist es nicht selbstverständlich.
Du hast in deinem Buch auch geschrieben von Wattetagen. Tagen, in denen du Leere spürst, Traurigkeit, Melancholie, auch jetzt abseits von der Geschichte mit Sarah. Vor allem dieses Gefühl natürlich nach besonders schönen Erlebnissen, nach besonders wahrscheinlich tollen Dreharbeiten und so weiter. Und du hast es als Kind schon gehabt mit 8.
Ja.
Wie hat sich das entwickelt? Wie ist es heute?
Diese Wattetage besuchen mich. Und früher hat es sich angefühlt wie etwas Unkontrollierbares, wie etwas, was mir auch Angst gemacht hat als Kind, weil ich nie wusste, wann es wiederkommt. Heute verstehe ich besser, dass es eben nach sehr besonders schönen Momenten ist, Momenten, wo ich besonders viel fühle. Also meine Mama hat schon recht, ich bin ein sehr gespüriger Mensch, ich bin sehr sensibel, bin sehr emotional. Und nach sehr hohen Hochs folgen dann auch manchmal die Tiefphasen. Und es ist aber auch in Ordnung. Also ich habe mich lange Zeit dann auch immer sehr schlecht gefühlt oder war dann auch sehr ungeduldig mit mir. Warum geht's mir denn heute wieder so schlecht? Warum bin ich denn heute wieder traurig? Und es ist so, wie ich das als Kind bezeichnet habe, man fühlt sich wie in Watte gepackt. Es kommt nichts wirklich an. Ich habe manchmal das Gefühl, ich sitze im Hinterstübchen meines Kopfes und schaue so durch die kleinen Äuglein raus und denke mal, boah, ich bin gar nicht Teil dieser Welt. Und das hat mich oft sehr aufgeregt oder ja, aufgewühlt auch, weil ich nicht wollte, dass es mir so geht. Und auch da sind wir wieder beim Thema Schuld. Ich habe gedacht, warum denn überhaupt, wenn ich doch eh schon dieses Geschenk des Lebens erfahren darf? Warum gibt es dann solche Momente? Und das habe ich dann als was Undankbares empfunden und ich will nicht undankbar sein. Aber ich merke jetzt auch, diese Phasen und diese Tage gehören zu mir dazu und das ist auch in Ordnung. So fröhlich und so laut und so aufgeweckt, wie ich manchmal bin, umso still bin ich halt an anderen Tagen. Und das gehört zu mir und da versuche ich nicht mehr meinen eigenen Erwartungen entsprechen zu müssen. Das nimmt viel Druck raus.
Man weiß auch nicht, woher es kommt. Es ist einfach da.
Es ist einfach da und es ist in Ordnung.
Und das war es schon immer?
Ja.
Du hast sogar geschrieben, alltägliche Dinge fallen mir schwer.
Mhm.
Wie zum Beispiel?
Oft als Kind und auch heute noch habe ich Schwierigkeiten beim Einschlafen, weil da natürlich in diesen Momenten der Stille Gedanken kommen, die unterm Tag gut verdrängbar sind oder auch, wo man sich gut ablenken kann. Ja, und dann besuchen mich halt diese gewissen Narben, die die ich habe, diese Verlustängste zum Beispiel ganz stark und diese Angst davor, dass geliebte Menschen sterben. Vor allem in den Momenten, wo alles gut ist, weil das auch damit zu tun hat, an dem Tag, als ich erfahren habe, dass Sarah gestorben ist, das war ein ganz, ganz, ganz schöner Tag. Und irgendwie hat es mein Köpfchen miteinander verknüpft. Und das ist auch, ich verstehe auch, warum das so ist. Es ist auch in Ordnung so. Nur jetzt habe ich diese Selbstreflexion und auch bin ich nicht nur in der Reaktion, nicht nur in der Angst, sondern kann verstehen, okay, hoppala, jetzt beim Einschlafen habe ich plötzlich Angst davor, dass meine ganze Familie beim Autounfall stirbt. Ich weiß aber, ich bin nicht meine Gedanken. Ich darf nicht alles glauben, was ich denke. Das ist einfach nur eine alte Verknüpfung, die mein Kopf sich zurechtgelegt hat, um mich damals zu schützen. Und dadurch fällt es mir leichter. Es ist nicht unbedingt besser geworden, aber irgendwo, wenn dann diese Wattetage oder diese Ängste mich besuchen kommen, kann ich sie auch besser wieder ziehen lassen.
Und das alles führt dann dazu, dass du mehr als andere um dein Glück kämpfen musst, wie du auch geschrieben hast. Ich finde, das ist eine krasse Formulierung auch. Ich muss mehr als andere um mein Glück kämpfen.
Ja, manchmal fühlt es sich wie eine Mehrarbeit an, das stimmt. Aber auch das, seitdem ich da diesen Druck mir selbst genommen habe und auch irgendwie mich von diesen Erwartungen gelöst habe, die andere Leute an mich haben, aber auch, vor allem auch ganz stark ich selber, ist es auch was mir leichter fällt und was ich dann auch in Ordnung finde. Ich muss nicht jeden Tag die Glückliche sein, die vor Lebensfreude sprüht und alle damit ansteckt, auch wenn das ganz lang mein Credo war und auch mein Anspruch an mich selbst und meine Erwartung auch an mich. Und das habe ich auch viel gespiegelt bekommen von meinem näheren Umfeld. Und irgendwann habe ich mich davon losgelöst und freigesagt. Und diese Freiheit, die ist einfach sehr angenehm und auch sehr befreiend, ja.
Du bist Autorin jetzt?
Ja.
Wir machen eine kurze Autorinnenvervollständigung.
Ja, gerne.
Vervollständige folgende Sätze. Das Geräusch, das auf jeden Fall zum Soundtrack meines Lebens gehört, ist...
Ein Hundebellen. Ich liebe Hunde.
Hattest du einen Hund? Du hast auf jeden Fall eine Katze.
Ich habe Katzen zu Hause bei meinen Eltern. Ich habe noch keinen Hund, aber irgendwann ist es soweit. Ich will nicht von dieser Erde gehen, bevor ich nicht einen Hund habe.
Und wessen Hundebellen ist es, das zu deinem Soundtrack gehört?
Wessen?
Ja, also welcher Hund ist es? Weil er gehört ja zum Soundtrack deines Lebens.
Ach so, ja, also mein zukünftiger Hund. Oder jeder Hund. Ich weiß nicht, jeder Hund macht mich froh. Jedes Tier macht mich überhaupt glücklich. Aber wenn du mich jetzt so fragst, glaube ich, würde ich ein Hundebellen sagen.
Mein geheimes Talent, das kaum jemand kennt, ist?
Ich kann sehr gut wie ein Pferd wiehern. Soll ich es dir vormachen?
Ja?
Ja? Achtung, ich nehme mal ein bisschen Abstand von meinem Mikro. Also ich galoppiere dann auch immer so schön mit. Ja.
Aber das ist wirklich gut.
Ja.
Ich war kurz überlegt, einfach, ob ich es dir dann mache. Also, aber
ja, du bist auch gut, Christian. Wir könnten eine Band gründen.
Ich fand, das klang jetzt auch gar nicht so schlecht. Das stimmt.
Ja, das klingt gut.
Aber jetzt mal ohne Witz. Und ich habe auch nicht hingeguckt, als du es gemacht hast. Mhm. Ich habe nur gehört und habe gedacht, oh mein Gott, das ist total krass.
Ja,
wie gut
ich weiß
ist das denn?
Naja, jeder braucht ein Hobby. Naja, also das ist so mein Ding, aber das sage ich jetzt bei jeder Gelegenheit, deswegen muss man bald was Neues einfallen lassen.
Aber das ist richtig gut. Also das ist richtig gut. So, typisch österreichisch an mir ist...
Meine entspannte Art, mit Bürokratie umzugehen. Oh Gott, da bin ich in Deutschland falsch.
Da bist du vor allem in Berlin, bist du falsch.
Ja, naja, also da leidet mein Mann manchmal ein bisschen drunter. Ich nehme die Sachen oft auf sehr leichte Schultern. Aber ich habe zum Glück einen guten Steuerberater, ich habe zum Glück einen gescheiten Mann. Und da habe ich ein bisschen dieses österreichische... Oh, das wird schon gehen, ist doch wurscht in mir, diesen entspannten Wiener. Aber ja, der wird gut angezäunt und irgendwie angeleint hier in Deutschland, weil da muss ich mir schon Mühe geben hier. Also ihr seid ja sehr korrekt oder ihr legt Wert auf Korrektheit. Habe ich das Gefühl zumindest,
ja,
ich weiß es nicht.
Möglicherweise.
Möglicherweise.
Ich hätte nicht gedacht, dass das in Österreich anders ist.
Na, wir Österreicher sind schon sehr... entspannt bei gewissen Sachen.
Das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt...
Oha. Vielleicht am ersten ein Freundschaftstattoo mit meiner Freundesgruppe. Ja. Das hätte man mal angedacht, auf der Fußsohle. Aber ich habe ja schon ein Tattoo hier hier. Und außerdem habe ich ja bei der Folge mit Dr. Yael Adler erfahren, dass Tattoos nicht so gut sind. Deswegen wird es auf keinen Fall ein zweites. Aber eins habe ich.
Oh nein, okay. Und dieses eine?
Da steht oben, breathe and have faith. Also atme und glaube. Das gilt vor allem für die Tage, wo ich mich in Watte gepackt fühle. Einfach durchatmen und glauben, dass alles besser wird.
Okay, du hast es so unten im Rippenbogen.
Im Rippenbogen.
Unter dem Herzen, auf der linken Seite, unter der Brust. Ja, da ist dieses Tattoo. Okay, an welchem Tag hast du es dir stechen lassen? Was war los in dieser Zeit, als du dich dazu entschlossen hast?
In dieser Zeit war einiges los. Und da bin ich vor allem gerade aus einer sehr schwierigen Phase gekommen. Und da habe ich gemerkt, ach, schau mal, noch vor wenigen Monaten dachte ich nicht, dass es mir mal wieder so gut gehen kann. Und dann ging es mir aber so gut. Und diese kleine Erinnerung, die trage ich jetzt mit mir rum.
Von welchem Alter reden wir?
Da muss sie gewesen sein.
Also nicht
20. 14.
Okay, 20.
Ja.
Eigentlich eine Zeit, als es dir ja schon relativ gut ging wieder.
Ja, das Leben bringt manchmal Überraschungen mit sich. Aber das war, genau, eine Phase, wo ich viel lernen durfte. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, aha, auch diese Zeiten gehen vorbei. Das ist ja eine gute Erinnerung für das weiterführende Leben. Und deswegen habe ich das dann, ja, auf meinen Rippenbogen gestochen. Und es war gar nicht so schlimm. Weil viele ja sagen, es tut so weh. Entschuldigung,
ja,
jetzt sage ich nichts mehr.
Klar, also ich meine, wenn man es möchte, dann erträgt man den Schmerz halt. Ne? Okay, und wenn du sagst, in der Zeit durfte ich viel lernen, mit anderen Worten, damit meinst du, ich musste viel lernen in der Zeit. Von was reden wir da?
Ja, privaten, schmerzhaften Abschieden, die aber privat bleiben. Aber das war eine Zeit, wo ich nochmal darin erinnert worden bin, dass es sich immer lohnt, daran zu glauben, dass es irgendwann besser wird, weil dann wird es auch wieder irgendwann besser. Und ich habe mir damals zur Aufgabe gemacht, ich hatte da so eine große Packung Taschentücher in meinem Zimmer und ich habe da zu der Zeit viel geweint. Und dann habe ich gedacht, wenn diese Packung 100 Taschentücher fertig ist, geht es mir besser, obwohl ich selber nicht dran geglaubt habe. Und irgendwie habe ich das wohl manifestiert, weil, siehe da, die Packung war irgendwann fertig und ich war wieder stabiler, ich war wieder lebensmutiger, ich war wieder, etwas glücklicher.
Mein Lebensmotto, das ich irgendwann für mich gefunden habe, lautet:
Nichts ist selbstverständlich. Sei dankbar für alles.
Nichts ist selbstverständlich. Und auch das ein Satz, meine ich, den ich bei dir gelesen habe: Nichts ist für immer.
Mhm. Genau, die guten wie die schlechten Zeiten. Deswegen sollten wir diese guten Momente auch ganz bewusst wahrnehmen. Man sollte nichts im Chaos des Alltags an sich vorüberziehen lassen. Kein schönes Gespräch, kein Kaffee mit der Großmutti, schöner Abend mit meinen Freunden. Oft denkt man immer, da kommen ja noch hunderte weitere, so unendlich. Das ist jetzt so, für immer so. Und es ist halt nicht immer für immer so. Und das macht die Sachen auch besonders wertvoll und besonders schön, finde ich.
Und letzter Satz zum Vervollständigen. Was vom Bergdoktor Seth keiner weiß, ist.
Dam, dam, dam. Was vom Bergdoktor Seth keiner weiß, ist. Dass es einige Mercedes gibt. Ich glaube, es gibt jetzt mittlerweile schon 3 von diesen grünen alten Mercedes. Aber ich weiß gar nicht, ob es so ein Geheimnis ist.
Das ist kein Geheimnis, glaube ich. Ja, es gibt schon ein paar. Ich war schon mal da. Ich war schon mal da oben. Ich habe es angeschaut.
Wo warst du?
Ich war oben, auf dem Oberhof. Ja.
Na, schau. Und es war wirklich so schön, gell?
Mega. Diese Terrasse.
Der schönste Terrasse der Welt.
Die Terrasse ist eine Frechheit.
Das ist gut. Diese Terrasse ist wirklich eine Frechheit.
Ja, wo du wirklich über dieses ganze Tal guckst und denkst du.
So schön.
Ja, und da hat mir der Besitzer hat uns dann aber auch erzählt, da hat im echten Leben nie ein Mensch wirklich mal gefrühstückt.
Na klar, wir räumten da immer die Sachen darunter, die sind noch nicht blöd. Also das verstehe ich schon, wie oft wir da ausgerutscht sind, Christian. Wie oft wir hier auf unseren Hintern gefallen sind bei diesen blöden Stufen. Und vor den Stufen gab es ja noch gar keine Stufen, da war nur so dieser rutschige, matschige Abhang. Und wie oft wir da runtergesegelt sind, also das ist nicht mehr an 2 Händen abzuzählen.
Da haben wir doch das Geheimnis.
Da haben wir es, ja genau, stimmt. Schau, du hast es rausgelockt aus mir.
Denkst du manchmal, etwas weniger Öffentlichkeit würde mir gut tun? Denn als Schauspieler, du bist ja auch viel bei Instagram unterwegs, ist man auch sehr nach außen gerichtet die ganze Zeit. Nun bist du sehr klug und hast ja auch sehr viel gelernt darüber, wie wichtig es ist, einfach das Innere zu pflegen. Denkst du manchmal, ein bisschen weniger Öffentlichkeit wäre auch gut? Ein bisschen mehr Privatsphäre?
Ich habe mir das gedacht, sehr sogar, vor ein paar Jahren. Und dann habe ich auch wirklich gewisse Sachen umgestellt. Und jetzt geht es mir damit besser. Also früher, so für 4, 5 Jahren, hatte ich schon das Gefühl, mein Leben ist ein Glaskasten und ich teile ganz viel. Und ich war, wie du sagst, ganz im Außen und habe vielleicht auch Bestätigung gesucht und Liebe gesucht, die ich noch nicht in mir selber entdecken konnte. Und ja, und irgendwann merkt man dann, aha, es gehört jetzt zum Erwachsenenleben dazu, dass man auch Entscheidungen treffen kann und auch Konsequenzen ziehen kann, wenn man sich mit was nicht so wohl fühlt. Und jetzt teile ich wirklich ganz wenig nur noch. Ich teile ganz wenig private Bilder, ganz wenig private Momente und sage auch zu gewissen Sachen Nein, was auch ein Prozess war bei mir. Auch beruflich war immer, ja, ja, das mache ich auch noch und das auch noch und die Benefits und die da unentgeltlich und da noch diese Reise, ja, gar kein Problem. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, von mir ist ja gar nichts mehr übrig. Und ein bisschen mehr Nein zu sagen und ein bisschen ausgewählter Sachen zu teilen, das war für mich genau das Richtige. Und jetzt fühle ich mich da sehr, sehr wohl. Also ich habe das Gefühl, ich habe einen guten Weg gefunden, da in der Öffentlichkeit zu funktionieren und trotzdem das Gefühl zu haben, es gibt noch eine ganz private Ronja.
Und ganz zum Schluss einmal, das ist ja das Letzte. Was ist das letzte Foto, das du auf deinem Smartphone gemacht hast?
Oh, ich wollte schon immer mal so eine Frage beantworten. Darf ich kurz mein Handy holen?
Ja, natürlich.
Das ist ja immer in Amerika.
Das ist in Amerika?
Ja, immer bei den Podcasts in Amerika machen sie das.
Wirklich?
Ja, dann muss man
mit dem Foto
WhatsApp-Nachricht.
Ach, wie lustig ist das? Ja, okay, also soweit wollte ich jetzt nicht
alles
gehen. Da kann ich, das sagst du jetzt alles.
Das
letzte Foto, also außer
perfekt.
Natürlich jetzt. Ja.
Es ist ein Foto von der Maus hier unten im Eingangsbereich. Und dann hast du mir versprochen, du fotografierst mich mit der Maus.
Ja, genau, das machen wir jetzt gleich noch. Und davor, was war das letzte Foto davor? Denn das habe ich ja mitbekommen sogar.
Davor war ein Foto von der Spree und im Hintergrund sieht man den Bundestag und da sieht man das ARD-Hauptstadtstudio, wo wir gerade drin sind.
Jawohl.
Und davor ein Bild von meinem Balkon, wo ich so eine Blumenwiese gesät habe.
Ah.
Also Blumenwiese ist übertrieben.
Ja, also ein Blumenkasten, Kastel, ein großer Kasten.
Ein großer Kastel. Und da kommen schon die grünen Dinger raus. Da freue ich mich schon.
Herrlich. Und der letzte Song, den du auf deinem Smartphone gehört hast?
Oh, das war von Bob Dylan, Blowin' in the Wind.
Oh.
Mein Mann und ich lieben ja Musik machen. Er spielt phänomenal Piano, also Klavier.
Cool.
Und ich bin immer für den Rhythmus zuständig. Und wir haben uns jetzt eine Cajon gekauft. Diese große Trommel, wo man so drauf sitzt. Und dann haben wir jeden Abend jammen wir gemeinsam. Und meine Lieblingsband ist ja Clearance Clearwater Revival von meinem
Krass,
Papa.
So was Altes.
Ja, das ist einfach mein Ding. Und dann haben wir gestern ganz viele CCR, Rolling Stones und Bob Dylan musiziert. Und deswegen war Blown in the Wind das letzte Lied, das ich gehört habe.
Ronja, dir vielen Dank. Und
danke.
Zum Schluss, du bist ja eine, die Gedichte mag, ne?
Ja.
Du magst Gedichte. Du hast ein Gedicht ganz am Ende des Buches. Ein sehr schönes Gedicht.
Dankeschön.
Würdest du uns das einmal vorlesen?
Ja, voll gern. Sehr, sehr
gern. Jetzt ist
gern.
Die Frage, ich habe sogar eine deutsche Übersetzung angefertigt.
Oh.
Nee, aber ich weiß nicht, ob ich die finde. Deswegen vielleicht dann doch auf Englisch. Du hast dein Buch ja auch nicht dabei, aber wir haben es hier.
Digital.
Digital. So, dankst da noch deiner Liebe deines Lebens und davor ist es aber.
Genau.
So,
das sage
musst du einmal mal kippen.
Jo. Das ist am Ende von meinem Für immer an meiner Seite Buch.
Das ist jetzt Englisch, das ist das Original.
Genau, von Claire Harner Lyon. Do not stand by my grave and weep. I am not there. I do not sleep. I am the thousand winds that blow. I am the diamond glints on snow. I am the sunlight on ripened grain. I am the gentle autumn rain. As you awake with morning's hush, I'm the swift, uplifting rush of quiet birds in circling flight. I am the day transcending night. Do not stand by my grave and cry. I am not there. I did not die. Dankeschön.
Sehr schön. Vielen Dank. So, und als Dankeschön habe ich dir ein paar meiner Lieblingsgedichte zusammengestellt. Die gebe ich dir jetzt mit für die Heimfahrt.
Ja, gerne.
Wenn du jetzt gleich wieder in die S-Bahn steigst. Da ist zum Beispiel eins auch sogar, ich habe sogar einen Österreicher mit reingenommen, Josef
Bitte.
Maria Harder.
Oh ja, den mag ich sehr gerne.
Kennst du Liebe zeigen? Kennst du Liebe zeigen?
Nein, kenne ich nicht. Bitte
okay.
Vorlesen.
Er sagt seinem Schatzel grundsätzlich nie, dass er es liebt. Er beweist's der Erwählten täglich durch Frühstück machen, Geschirrspüle ausräumen, Staubsaugen, Rasenmähen, einkaufen gehen, Auto waschen. Flüstert er ihr, versehentlich fast, dennoch einmal ein Ich liebe dich zu, schimpft sie ihn einen faulen Hund, der nur gute Stimmung machen wolle, ohne dafür zu hackeln.
Sehr gut.
Ein österreichisches Wort. Ein österreichisches Wort zu hackeln.
Mein Lyrik für Ronja. Ach, das ist aber nett. Danke, Christian.
Ich danke dir für den Besuch und bis bald wieder.
Ja, sehr gerne.
Talk mit Thies.
Das war Ronja Forcher. Und hier ist noch ein Podcast-Tipp für euch.
Wenn ihr an Geschichte denkt, an Menschen, die Großes geleistet haben, die dafür auch im Geschichtsbuch genannt werden, wer fällt euch da spontan ein? Und war es ein Mann oder eine Frau? Lost Heroes. Frauen, die in den Geschichtsbüchern fehlen. Ein Podcast von Cosmo.
I'm a girl, I'm a boss. I'm a pirate, I'm a saint, got a job, got a crush. I'm a girl, I'm a legend. I'm today, I'm tomorrow, can be happy every zero. I'm history.
Es gab sie immer schon, Frauen, die Großes geleistet haben, Pionierinnen waren, Vorkämpferinnen, Role Models. Doch die Geschichtsbücher sind voller Männer. Das wollen wir ändern. Lost Heroes, der Podcast über Frauen, die im Geschichtsbuch fehlen. 2 Staffeln gibt's schon und jetzt kommt die 3. Und glaubt mir, es gibt noch so viel mehr Frauen, deren Geschichte ich darin erzählen sollte. In jeder Folge stelle ich euch eine vergessene Heldin vor und ich erkläre euch, warum diese Frau total wichtig war und warum wir alle ihren Namen kennen sollten. Wir machen Geschichte lebendig, greifbar und stellen euch Frauen vor, die Vorbilder sind, die für uns alle eine Inspiration sein sollten. Hört gerne rein und abonniert den Podcast.
I'm a girl, I'm a boss. I'm a pirate, I'm a saint, got a job, got a crush. I'm a girl, I'm a legend. I'm today, I'm tomorrow, can be happy every zero. I'm history.
Lost Heroes, der Podcast über Frauen, die im Geschichtsbuch fehlen. Zu hören in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.